ganz kritisieren sollen. Das sind unter anderem Journalistinnen und Journalisten. Ein Journalist der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat gemeint, auch ein wenig schwermütig, meine gute alte NATO des Angriffskriegs zu zeigen. Natürlich ist das ein Angriff, aber es ging mir schon unter die Haut. Und ein anderer Journalist des Zweiten Deutschen Fernsehens meinte, wir sind ständig dabei, das, was wir berichten, zu relativieren. Was wirklich im Kosovo los ist, das wissen wir nicht, weil wir fast alles aus Zweit- oder Drittquellen haben. Wenn wir uns jetzt noch einige Berichte aus Österreich anschauen, ein Journalist von der Zeitung Täglich Alles, der Gerd Leitgeb, hat geschrieben über das Wiener Tribunal, das unter anderem die jugoslawisch-österreichische Solidaritätsbewegung mit der Unterstützung einiger anderer Organisationen veranstaltet haben. Er hat geschrieben in Täglich Alles, na bravo, nach den monatelangen Anti-NATO-Randalierereien von Serben während des Balkankriegs in österreichischen Städten, die den hiesigen Steuerzahlern einen Gesamtschaden von ca. 11 Millionen Schilling bescherten, jetzt auch noch dieser Schwachsinn. Die Interpretation von den gesicherten Informationen oder den teilweise ungesicherten Informationen ist natürlich auch sehr politisch motiviert. Es hat beispielsweise die österreichische Tageszeitung Die Presse aufgrund einer Berichterstattung von ungesicherten Informationen über die Existenz von Massengräbern eine Verletzung des Ehrenkodex des österreichischen Presserates begangen. Wenn wir uns nun die Fakten ansehen, dieses Angriffskrieges gegen die Bundesrepublik Jugoslawien der NATO, ist dieser Krieg in mehrerlei Hinsicht, unterscheidet sich dieser Krieg in mehrerlei Hinsicht von anderen Kriegen. Dieser Angriffskrieg war, und das ist während des Nachmittags vielfach angesprochen worden, und ich möchte es nochmal wiederholen für jene, die erst jetzt abends dazugekommen sind, ist ein Bruch des Völkerrechts und wird vielfach auch als Rückkehr zum Faustrecht in den internationalen Beziehungen gedeutet. Es ist klar und deutlich eine Aushöhlung der Vereinten Nationen, auch des UN-Sicherheitsrats, ist, wie uns Herr Lokay schon berichtet hat, auch eine deutliche Herabsetzung der Aktivitäten der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, der OSZE. Und diese scheinbaren Friedensverhandlungen sind für mich eine beispiellose Inszenierung dafür, und die Ergebnisse sind den Amerikanern und teilweise anderen NATO-Staaten bereits im Vorhinein klar gewesen, was da bei diesen sogenannten Friedensverhandlungen herauskommen soll. Auch die Europäische Union hat da direkt rund um Rambouillet da ihren Anteil an dem Ganzen gehabt. Die Europäische Union hat, und Österreich hat sich da als neutraler Staat beteiligt, diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien mitunter gut geheißen. Und das deutet auch stark darauf hin, und das ist ein Beleg, in welche Richtung die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik in der Europäischen Union künftig gehen wird. Wir wollen hier bei dieser Diskussion jetzt weniger um politische, ökologische, rechtliche oder moralische Aspekte diskutieren, sondern vor allen Dingen auch Strategien diskutieren, und das im Hinblick mit einer Medienanalyse. Auch Bedrohungen der freien Meinungsäußerung in der Bundesrepublik Jugoslawien, in verschiedensten Teilen des ehemaligen Jugoslawiens und auch wie die NATO versucht hat, diese Medien auch mitzunutzen. Am Podium möchte ich begrüßen den Redner, der gerade vorher sein Buch präsentiert hat, Heinz Lokay. Er ist Brigadegeneral AD der Deutschen Bundeswehr. Er war 1982 bis 1986 persönlicher Referent des Staatssekretärs im Verteidigungsministerium in der Bundesrepublik. 90 bis 94 leitete er das Zentrum für Verifikation in Geilenkirchen, das seinerzeit mit dem früheren Warschauer Pakt geschlossene Abrüstungsverhandlungen überprüfte, und seit 96 war er dann Mitglied der für den Balkan zuständigen OSZE-Mission. Er hat in seinem Buch, das er gerade eben vorgestellt hat, für jene, die nicht dabei waren, dieses Buch, Der Kosovo-Konflikt, Wege in einen vermeidbaren Krieg, was es da am Informationsstand auch erhältlich gibt, dieses Buch hat er geschrieben. Einer unserer zweiten Diskutanten am Podium ist neben mir Frank Wichert. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität in Duisburg, Fachbereich Linguistik. Er ist Mitarbeiter des Duisburger Instituts für Sprach- und Sozialforschung und seine Arbeitsschwerpunkte liegen im diskurstheoretischen orientierten Kulturwissenschaft und Rassismusforschung. Ganz außen möchte ich begrüßen Hannes Hofbauer. Er ist Historiker und Journalist aus Wien. Sein Arbeitsschwerpunkt liegt im Bereich Osteuropa. Er hat da zahlreiche Publikationen und Artikel geschrieben. Er unter anderem ein Buch Balkankrieg, die Zerstörung Jugoslawiens, das er herausgegeben hat und auch zahlreiche Beiträge darin geschrieben hat. Es ist ebenfalls hier am Informationstisch erhältlich. Direkt neben mir, zu meiner von Ihnen aus gesehen Rechten, der Politikwissenschaftler, Publizist und Friedensforscher Tobias Pflüger. Er arbeitet in der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen, ist Redaktionsmitglied der Zeitschrift Wissenschaft und Frieden in der Bundesrepublik Deutschland. Er ist seit den 80ern in der Friedensbewegung in Deutschland engagiert, hat auch zahlreiche Bücher geschrieben, Artikel publiziert. Eines dieser Bücher ist Die neue Bundeswehr, ist ebenfalls hier erhältlich. Die neue Bundeswehr mit neuer Strategie, Struktur und Bewaffnung in den Krieg. Unser nächster Diskutant am Podium, hier ganz außen, ist Peter Janjatovic. Er repräsentiert RTV Panciovo. Ebenfalls repräsentiert er die Mediendachorganisation ANEM in Jugoslawien. Für all jene, die nicht bei seiner Präsentation heute am Nachmittag dabei waren, Radio Panciovo ist ein Lokalradio, das außerhalb von Belgrad sendet und während dem ganzen Krieg auch gesendet hat und hier wertvolle Arbeit geleistet hat. Jovanka Martic ist ebenfalls im Medienbereich im ehemaligen Jugoslawien tätig. Sie ist für AIM, ein unabhängiges Informationsnetzwerk, tätig. Zielsetzungen dieses Netzwerks waren unter anderem die Überwindung von Informationsblockaden zwischen den Konfliktparteien und dieses Ziel haben sie nach wie vor. Sie arbeiten nach wie vor für Vertrauensbildung zwischen Konfliktparteien und setzen sich für einen Demokratisierungsprozess nicht nur im ehemaligen Jugoslawien, sondern im Bereich Südosteuropa ein. Ja, ich möchte den ersten Diskutanten am Podium, den Tobias Pflüger, um sein Statement zum Thema bitten.
Ja, zuerst mal vielen Dank für die Einladung. Klaus Naumann, der Vorsitzende des Militärausschusses der NATO, war während der NATO-Bombardierung von Jugoslawien, sagte in einem Vortrag vor der Clausewitz-Gesellschaft: Ohne die Bilder der Flüchtlinge hätte die NATO das 78-tägige Bombardement nicht durchgestanden. Ich bin der Ansicht, dass dieses Zitat diesen Krieg sehr gut zusammenfasst, weil Flüchtlinge instrumentalisiert wurden für ganz andere Interessen, für Interessen der NATO und der NATO-Staaten, ihre neue NATO-Strategie durchzusetzen und umzusetzen und auszutesten. Auszutesten deshalb, weil die NATO einen Monat nach Kriegsbeginn am 24. März hat der Krieg damals ja begonnen. 24. April hat die NATO sich eine neue NATO-Strategie verschrieben und in dieser neuen NATO-Strategie sind grundlegende Änderungen zu der vorherigen NATO-Strategie festgeschrieben. Und dieser Krieg war im Grunde genommen nichts anderes als ein Testlauf und der Versuch von NATO-Seite aus, Völkerrecht zu brechen. Es war, wie Thomas Reutner richtig gesagt hat, ein völkerrechtswidriger Krieg. Und es war ganz bewusst der Versuch, einen Staat klein zu halten. In den US-amerikanischen Militärstrategiepapieren hieß es bis vor kurzem immer, das ist ein sogenannter Schurkenstaat. Inzwischen heißt es anders, es heißt nicht mehr Schurkenstaat, sondern jetzt heißt es Sorgenstaat. Und wer mal eine Zusammenstellung dieser Staaten finden will, der möge die Version 4.7.3 von Netscape herunterladen aus dem Internet. Und dann wird man nämlich sehen beim Herunterladen, da steht, wenn man aus folgenden Regionen kommt, darf man dieses Produkt nicht herunterladen. Da steht dann, wenn man aus dem Bereich Iran, aus dem Bereich Irak kommt, wenn man aus Kuba kommt oder wenn man aus den von den Taliban kontrollierten Regionen Afghanistans kommt oder wenn man aus Jugoslawien kommt, mit Ausnahme des Kosovo, dann darf man dieses Produkt nicht herunterladen. Das ist im Grunde genommen eine sehr schöne Zusammenfassung, was die Schurkenstaaten sind. Und die haben quasi offiziell da keinen Zugang. Und dieser Krieg war dazu da, um einen störenden Staat, nämlich Jugoslawien, in die Schranken zu weisen und ein Diktat, ein Friedensdiktat, das Wort Frieden fällt mir in dem Zusammenhang immer schwer, ein Friedensdiktat im Zusammenhang mit Rambouillet quasi durchzudeklinieren. Wir wissen inzwischen, dass Rambouillet Scheinverhandlungen waren, dass Ratschak ein Massaker war, was bis heute nicht geklärt ist, das nur eine innere Funktion hatte zur Legitimation dieses Krieges. Und wir wissen inzwischen, dass die Entwicklung, dass die Flüchtlingszahlen diese enorme Dimension erreicht haben, im Wesentlichen nach den NATO-Bombardierungen begonnen haben. Das sind, sagen wir mal, wissenschaftlich inzwischen festgestellte Tatsachen. Spannend ist, wie die Medien diesen Krieg vermittelt haben und spannend ist, wie er von bestimmten politisch Verantwortlichen vermittelt wurde. Mich persönlich hat am meisten in diesem Krieg erschreckt, sagen wir mal, alles andere war im Grunde genommen was wie am Schnürchen seit August 98 ablief, diese Begründung des Krieges. Slobodan Milosevic sei mit Hitler und Stalin vergleichbar, meinte der deutsche Außenminister Fischer. Rudolf Scharping sprach von KZs im Kosovo. Die Bild-Zeitung hat formuliert, sie trieben sie ins KZ. Und Gerhard Schröder, deutscher Bundeskanzler, meinte, wir haben auch eine Pflicht der Wiedergutmachung im Zusammenhang mit Auschwitz. Dieser Kontext war das, was mich eigentlich am meisten erschreckt hat. Und es hat mich erschreckt, wie die Medien fast durchgängig funktioniert haben als Vermittler dieses Krieges. Jeremy Scheer hat es so formuliert, die Medien sind Soldaten des Krieges. Und im Grunde genommen hat es funktioniert, dass Medien diesen Krieg vermittelt haben, so wie ihn die NATO-Verantwortlichen vermitteln sollten. Vor Ort, wir werden nachher von den beiden jugoslawischen Vertretern vermutlich genau was dazu hören, hat dieser Krieg zu einer Stärkung derjenigen geführt, die an der Regierung sind, und zu einer Schwächung derjenigen, die quasi nicht nationalistische Opposition sind. Und inzwischen haben wir vor Ort die Situation, dass nur noch die Alternative da ist zwischen pro-westlichem Kotau vor dem Westen und zwischen der alten Regierung. Diese Entwicklung ist erschreckend. Was erschreckend ist, ist, dass die Medien das immer wieder so vermittelt haben und mit welcher Wortwahl sie das vermittelt haben. Und ich denke, es ist keine Zensur gewesen, was die Medien gemacht haben, sondern es war sowas wie eine Selbstzensur. Und die lässt sich dadurch erklären, dass viele Medienvertreter, viele Journalisten auf Informationen von Regierenden angewiesen sind. Und wer wie Journalisten wie Andreas Zumach von der Taz, wie Eckhard Zieger von Monitor kritische Informationen vermitteln, der wird an diese Informationen der Regierenden nicht mehr rangelassen. Er wird nicht mehr zu Hintergrundgesprächen eingeladen. Und Andreas Zumach hat es sehr eindrücklich geschildert, wie er ganz bewusst von Fischer bei einer Pressekonferenz persönlich angegriffen wurde und von seinen Journalistenkollegen, Journalistinnenkollegen niemand eingegriffen hat, weil er galt quasi als der Verräter. Andreas Zumach hat diese Rambouillet-Lüge im Zusammenhang mit Hermann Scheer aufgedeckt. Die Journalisten haben inzwischen so etwas wie ein schlechtes Gewissen. Wir spüren jetzt, dass Stück für Stück kritische Berichte kommen. Vor kurzem kam in der ARD ein Film der BBC, in dem klar formuliert wird, Albright wird zitiert und sie sagt, Rambouillet war dazu da, damit Klarheit herrscht. Und es ging darum, dass die UCK unterschreibt und dass die jugoslawische Seite nicht unterschreiben kann. Wir wissen die Geschichte mit Annex B und so weiter. Das heißt, es ging einfach nur darum, quasi das durchzudeklinieren und die Medien haben soweit funktioniert. Jetzt fragt man sich anderthalb Jahre danach, was ist änderbar? an dieser Situation und was ist quasi möglich an Alternativen, vor allem im Medienbereich? Mein Ansatz ist der, dass ich denke, ein Medium war damals nicht im Griff derjenigen, die den Krieg in den NATO-Staaten vermittelt haben. Das war das Internet und die E-Mails, die sehr viel für eine Gegenöffentlichkeit getan haben. Und es ist sicher quasi eine Möglichkeit, hier Gegeninformationen für einen bestimmten Bereich von Menschen, die das Internet nutzen, verfügbar zu machen. Es ist aber nicht die Lösung, weil im Grunde genommen die Mehrheit der Menschen sich über Fernsehen informiert oder über Zeitungen informiert und diese Medien, insbesondere das Fernsehen, absolut in der Hand derjenigen war, die quasi für den Krieg waren. Mir selber ging es so, ich hatte mal eine Einladung von einer Fernsehsendung im Bayerischen Rundfunk, Quer heißt die, und bin 3 Tage vorher wieder ausgeladen worden. Und Horst Eberhard Richter hat mir mal erzählt, dass er bei Sabine Christiansen eingeladen war und ganz kurz vorher die Mitteilung bekommen hat, ja, wenn Sie sich dort gegen diesen Krieg aussprechen, dann können wir Sie da nicht haben, und ist wieder ausgeladen worden. Und es ging bis hinein tief in die regionalen Medien, dass man kritische Stimmen nicht zugelassen hat. Ein Jugendoffizier, mit dem ich vor ein paar Tagen, Jugendoffizier der Bundeswehr, das ist quasi einer, der so für die Öffentlichkeitsarbeit für die Bundeswehr in Deutschland machen muss, mit dem ich vor ein paar Tagen in Köln auf dem Podium saß, sagt ganz klar, ja, Sie haben recht, Ihre Position ist in den bundesdeutschen Medien nicht vermittelt worden oder kaum vermittelt worden. Das heißt, es wird gesehen, aber es ist so, dass sich das nicht öffnet, sondern man macht jetzt praktisch so kleine Nachberichterstattung, aber im Grunde genommen ist das Thema abgefespert. Also es ist erledigt und man will jetzt nicht mehr quasi diesen Krieg aufarbeiten. Das Problem ist, dass dieser Krieg von seiner Funktion für die NATO ein ganz wesentliches Moment war für zukünftige Kriege. Das ist im Grunde genommen der erste Testlauf gewesen. Zukünftige Kriege werden kommen. Ich denke, Montenegro ist eine ganz problematische Situation. 24. September sind Wahlen in Jugoslawien. Kaukasus ist eine Region, die sehr kriegsträchtig ist. Das heißt, zukünftige Kriege sind von NATO-Seite aus von dem, wie sie strukturiert ist, geplant. Die neue NATO-Strategie sagt ganz klar, nicht Artikel 5 Krisenreaktionseinsätze sind geplant. Jetzt ist es ein ziemliches Kauderwelsch, aber nicht Artikel 5 Krisenreaktionseinsätze heißt, dass Einsätze, die nicht nach dem NATO-Statut Artikel 5 vorgenommen werden, und NATO-Artikel 5 bedeutet, wenn ein NATO-Land angegriffen wird, wird es als Angriff auf die gesamte NATO verstanden, also sprich Verteidigungseinsätze. Und nicht Artikel 5 Krisenreaktionseinsätze ist übersetzt nicht anderes wie Angriffseinsätze. Und Angriffseinsätze sind in dieser neuen NATO-Strategie geplant. Und das heißt, das ist quasi das Grundmuster dessen, wie die NATO in Zukunft vorgehen wird. Und da ist ganz dringend Opposition in den NATO-Staaten, aber auch in den Staaten, die mit der NATO kooperieren, ganz dringend Opposition dagegen notwendig, damit sie nicht in Zukunft einen Krieg wieder führen können und dass sie ihn vor allem nicht so wie den letzten Krieg medial vermitteln können.
Danke. Tobias Pflüger told us about the situation. Alternative media like internet or email were not under control of the government. What about the situation of TV and radio in Yugoslavia, Peter?
It's on. It is. First of all, I must say that during the past 10 years in Yugoslavia, journalism went to the lowest possible level. That was really big disappointment for me as a journalist and also as a, you know, ordinary person. The only one thing came out after the bombing of Yugoslavia for me was then I realized that there is no big difference between RTS and CNN. I mean, everybody lies. And that was really, for most of us, in some way, that was shock. Because, you know, we were full of the stories like democracy, new order, all those, you know, something like future, good future stuff. Everything stinks. Everything is the same. There is a man in Belgrade His name is Lazar Lalic, and he is making the documentary movies about propaganda through TV. He made a lot of movies, very well made, and one of the latest was, during the bombing of Yugoslavia, he was in Belgrade. He was recording most of the program on RTS, CNN, BBC, and Sky. And he made one 60-minute documentary about how they, all of them, report about the bombing of Yugoslavia. One of the last sequences in that movie were made at the end of the bombing, just a few days after the bombing. So it was, I really forgot, probably CNN. The footage of one village, Serbian village in Kosovo, the houses are in flame. And the journalist says, this is the Serbian village, houses are in flame, the Serbs put the fire because they're living for Serbia and they know that because they are guilty, the Albanians will burn their houses, so they did it by themselves. This very next after that, the same footage, absolutely the same, probably BBC. The journalist says, this is a Serbian village and the Albanians put the fire into their houses because this is revenge. So it was, you know, really clear how everybody used the picture the way they like. Unfortunately, the same horror we suffer in Serbia. We can talk about how government TV prepared the field before the war in Croatia, before the war in Bosnia, how they prepared the field before the Kosovo struggles. Now we are facing the same situation before the elections in Serbia. I mean, opposition leaders, traitors. They sold the country to NATO. NATO dictated them what to do. Milosevic is the best. So this is one part of the story. Another part of the story is, of course, this not very powerful independent media. And I'll say again, I prefer the word professional media, which is mostly local level. So a lot of TV and radio stations in cities like Kragujevac, Niš, Pirot, Novi Sad, Subotica, etc., Pančevo at the end. All those TV and radio stations are trying hardly to get the proper information, to organize that program, their program, and to inform people what's going on, using the maximum of their strength, gift, and everything to do that without any comments, just to serve the information to the people and let them to make their own conclusion. And I think this is the best way to be a journalist. I mean, this is the best journalist way. Just to put all possible informations using all possible sources and to give to the people the information and to let them to, I don't know, for example, 24th of September this year, we have elections and everybody are free to think with their own head. But to go to that point, they really have to have enough information. And also printed media, which is also important in this field. They are doing a quite good job and probably even in some moments even more important because what is printed remains. I mean, we are talking on the radio, that goes. We are making a TV program, it goes. Printed media stays. So for me it's hard to say, you know, who is stronger at the moment. Of course, government TV is stronger. But it seems they are in this moment a little bit in panic. They start to make something like, let's use the football, autogol. So some of their programs, some of their propaganda, it's really starts to be old-fashioned, and it seems that a lot of people don't believe that anymore. Of course, to say that, you need really serious research, but maybe they feel the situation is not like it was before, so they start, you know, with the really simple, simple propaganda. That's it.
Thank you very much. Jovanka Matic, what are your experiences in this war against Yugoslavia in getting proper information, in doing media work without influence of the government or other organizations?
I would just like to give some short introduction to this general topic that we are discussing today. You all probably know the famous definition given by Clausewitz that war is the continuation of politics by other means. What was happening in Yugoslavia, all these events in the last 10 years, gave ground to one Serbian humorist to make a definition that war is the continuation of TV programs by other means. This does not mean that media are the primal force of the war, but similar to bombs, which can destruct and cannot construct, the media also cannot prevent wars if there is a political will for it, but can fuel the wars very easily. All the wars in Yugoslavia, the war in Slovenia, in Croatia, in Bosnia, in Kosovo, and a very tense situation in Montenegro, they all were promoted, were preceded by a media war. It means that they were not, that the media were not only covering by words and pictures what was going on, not only the events, but in fact, they were emphasizing extremism, they were minimizing constructing initiatives, they were pointing to ethnic differences, they were inciting fear and mobilizing ethnic hatred and xenophobia. These are the strategies, professional strategies that journalists take while doing their jobs, their regular everyday job, and they don't depend on events themselves. This is something that journalists have to be aware that they construct the meaning of events and transfer this preferred meaning of events to the audience. What I wanted to talk about today was how the government television in Serbia, state-controlled television in Serbia, covered the NATO bombing and how it prepared the ground for Milosevic to survive NATO bombing. The initial definition of this war in Kosovo was set right at the beginning, and it was that the most powerful Western nations want to destroy this small and freedom-loving Serbian nation, which prevents the establishment of the new world order. So that was the only definition of the war that was present during the 3 months of the bombing. The presentation strategy of this coverage included several techniques, and they were, first of all, very selective reporting of NATO actions, extremely euphoric stress on successes of the Yugoslav defense system, complete ignoring of the Albanian refugee issue, presentation of UÇK as a part of NATO strategy, detailed coverage of international protests against the bombing, and giving prominence to Russian actions. The Serbian audience knew very little about what was happening during the bombing. The most rare and most scarce information were about the effects, real effects of NATO bombing actions, and the stress was always put on damaging civilian facilities.
Sehr geehrte Besucher, wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass das Asa Elektronika Center jetzt geschlossen ist.
Meaning that the audience got the idea that NATO bombed only civilians. The Yugoslav army resistance was reported every day, and the most common phrase used was that considerable losses were caused to the enemy side. Of course, they were very rarely visualized, except for this invisible plane which was shot down. No picture, not a single picture of Albanian refugees in Albania, of Kosovo refugees in Albania and in Kosovo was shown on state television. So the majority of Serbian audience has no idea about the scope of this humanitarian catastrophe, and it was referred in the official media as the something made up by Western journalists and by Western propaganda. The primal aim of this coverage was to promote patriotic feelings among the audience, to promote resistance against the ATO action, and to equalize, to translate this resistance into the support for the government, support for Milosevic's regime. The problem with independent media at that time was that all the media were censored, all the independent media were under censorship, but still they managed to present the things a little differently. First of all, they never equalized resistance to NATO bombing with the support for Milosevic, and they never promoted hate speech against NATO countries, NATO countries' population and public persons who supported the aggression. The primal casualty of NATO bombing was not Milosevic's regime. The primal casualty of NATO bombing was respect among Yugoslav people into the values of Western democracy. And I would say that was the ground on which Milosevic came out strengthened after the bombing, although there was a general expectation that his regime could easily fall down. If there was no bombing, as a person working in a research institute that does a lot of opinion polls, I could say that Milosevic would have lost the next elections. Already in 1997, his support was extremely declining, and probably he could have won. He could have lost these elections if the democratic opposition didn't decide to boycott these elections. We have the elections now, and it is not sure what will happen on these elections. And I would say that Serbia missed the chance to change the government exactly because of NATO bombing.
Thank you very much. Frank Wichert, Sie sind Sozial- und Sprachforscher. Sie haben jetzt die Einschätzung über die Situation der Medien dieser beiden Vertreterinnen und Vertreter aus Jugoslawien gehört. Wie beurteilen Sie insgesamt jetzt die Situation unabhängiger Berichterstattung im Zusammenhang mit diesem Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien?
Nun, was wir in unserem Institut beobachtet haben und dazu auch ein Projekt begonnen haben, würde ich mal so auf den Punkt bringen, dass hier die beiden Begriffe Medien und Krieg im Raume stehen. Und der erste Begriff, an den man in diesem Zusammenhang denkt, ist natürlich der Begriff der Propaganda. Kriegspropaganda ist ein wichtiger Begriff, wenn es um diesen Berichterstattung zu diesem Komplex gehört. Und da denkt man natürlich auf eine Schindler-Rassabum-Berichterstattung, die aufjubelnd den Krieg, dazu aufruft, dass man nun den Krieg beginnt und in der Bevölkerung eine wirklich aggressive Stimmung gegen einen möglichen Kriegsgegner hervorruft, irgendeine Nation zum Erbfeind erklärt oder ähnliches. Nun, wenn man sich die deutsche Berichterstattung zu diesem Komplex anschaut, dann muss man wohl sagen, nein, so etwas gab es nicht in den Medien. So dramatisch stellte sich die Berichterstattung nicht dar. Man gab sich sogar sehr große Mühe, verschiedene Meinungen zu präsentieren. Es wurde viel diskutiert, es gab Briefwechsel, die abgedruckt wurden. Und so entsteht natürlich der Eindruck, dass man umfassend aufgeklärt wird über die Verhältnisse in Jugoslawien, dass man aufgeklärt wird um mögliche Einsätze, dass man informiert wird und sozusagen durch die Lektüre von audiovisuellen Medien und Printmedien, die da auch sehr eng miteinander verzahnt sind, verschiedene Positionen nahegelegt kommt, und sodass man dann sagen kann, naja, aufgrund dieser Information gibt es wohl keine Alternative zum Krieg. Das ist natürlich relativ ironisch gemeint, denn wir haben zuvor gehört, dass wirklich kritische Meinungen, dass andere mögliche Aussagen, dass andere Möglichkeiten, etwa Selbstregulation oder was es gibt, überhaupt gar nicht in den Medien vorgebracht wurden und dass dies eben nur begrenzt wurde auf wenige Alternativen, beziehungsweise eine Alternative, dass man gesagt wurde, entweder du bist für den Tornado-Einsatz oder du bist ein Freund und Befürworter von Milosevic. Das ist so eine ganz enge Dichotomie. Aber auch wurde man aufgeklärt darüber, welche Möglichkeiten denn bestehen. Im Vorfeld des Krieges konnte man beobachten, dass natürlich jeder Zeitungsleser, jede Zeitungsleserin zu Militärexperten erklärt wurde, denn dort gab es wunderschöne Grafiken, Darstellungen und so weiter, was verschiedene Kriegsinstrumentarien, Stealth-Bomber, verschiedene Hubschrauber, Früherkennungsmaschinerien und so weiter leisten können. Und das Phantasma des chirurgischen Eingriffes, das wir aus dem Golfkrieg kennen, machte ja auch die Runde. Wir sind in der Lage, gezielt durch einen Bunker, durch einen Kamin eine Bombe zu schicken und erreichen mit geringem Aufwand einen größtmöglichen Erfolg. Und wir sind in der Lage, Operateure zu sein. Dass also massiver militärisches Wissen wurde vermittelt. Der zweite Bereich ist natürlich verschiedene Analogien, historische Analogien. Es war im Vorfeld vom Amselfeld die Rede und so weiter. Und warum das da unten ein Pulverfass sein muss. Denn die verstehen sich seit ähnlich und deswegen gibt es schon seit 1000 Jahren Krieg dort unten. Und es ist eine ganz natürliche Reaktion. Und wenn wir nicht eingreifen, dann gibt es dort ein massives Unrecht. Und dort werden Menschen brutal eben hingeschlachtet. Und der dritte Bereich, das war natürlich, was eben sehr viel in den Medien gezeigt wurde, die moralisch-ethische Dimension, die dargestellt wurde. Ich sage hier, setze das Wort der Zerrissenheit, stelle ich in den Raum. Man war zerrissen, Journalisten waren zerrissen, Politiker waren zerrissen, alle waren zerrissen. Aber im Fazit ging es eben dahin, dass man diesen Einsatz deutscher Soldaten auf dem Balkan dann billigte, obwohl man zerrissen war. Nicht zuletzt auch ist es durch Scharpings Credo, diese Bilder, wenn man diese Bilder sieht, dann kann man gar nicht anders, unterfüttert worden. Und da sind wir natürlich weit entfernt von dem Begriff der Wahrheit, der zwar häufig in den Medien genannt wurde, dass dies die Wahrheit das erste Opfer eines Krieges ist. Aber ich denke, dass das ein generelles Problem von Medien ist. Zu einem, welche Informationen werden gegeben, aus welchen Wissensbereichen, und wir haben heute im Rahmen der Veranstaltung gehört, dass natürlich viele andere Alternativen, auch viele andere Wissensvorräte zu Beginn des Krieges überhaupt nicht genannt wurden oder darauf hingewiesen wurde. So haben wir erst nach dem Krieg erfahren, dass es etwa ökologische Schäden gab oder wie viele Menschen dort tatsächlich umgekommen sind. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, aber gleichwohl manipulieren die Medien nicht in der Weise, dass sie eine Einbahnstraße darstellen, dass sie Propaganda darstellen, sondern sie stellen schon verschiedene Meinungen dar und man hat in diesem deliberativen System den Eindruck, man hätte sich persönlich entschieden, obwohl in der deutschen Bevölkerung prozentual will ich mich da gar nicht festlegen, aber es war so, dass eine große Anzahl von Menschen gegen den Krieg war, dass offensichtlich diese Medienberichterstattung dazu geführt hat, dass ein Stillhalten, eine Normalität eingetreten ist, dass eben Leute nicht massiv auf die Straße gegangen sind, nicht sich zu großen Friedensdemonstrationen eingefunden haben und gegen den Krieg protestiert haben, sondern den Krieg genossen haben, in Anführungsstrichen, indem sie abends die Tagesschau eingeschaltet haben und sich über bestimmte Erfolge erkundigen konnte. Und das Konzept, was dort gefahren wurde, wir sind in der Lage, chirurgische Eingriffe durchzuführen. Wir sind Experten, die nun hinausziehen können in die Welt, um saubere Kriege und Interventionen. Es ist auch gar nicht mehr so häufig in der Darstellung von Kriegen die Rede, sondern es geht eher um Feuerwehr- und Polizeieinsätze, dass man sagt, also man hat einen Krisenherd und diesen Krisenherd werden wir in den Griff bekommen. Dazu haben wir überlegene Hightech-Waffen und eine überlegene Möglichkeit, dies durchzuführen, beruhigte die Mehrheit der deutschen Bevölkerung und es trat eben eine gewisse Form der Normalität ein und es ist abzuwarten, inwiefern sich dieses Denken, dieses Bild, dass wir eben eine starke Polizeitruppe sind oder eine starke Truppe, die eben in der Lage ist, das zu bewerkstelligen, weitergedacht wird. Eine wichtige weitere Opposition ist natürlich noch die Darstellung von Milosevic. Wir haben seit einiger Zeit bei uns beobachten können, Wenn es um Feinddarstellungen geht, dann sind zwei besondere Bereiche sehr interessant. Zum einen, etwas theoretisch formuliert, können wir den Feind mit Subjektstatus ausmachen. Das ist immer eine Figur, ein Mensch. In der Vergangenheit haben wir Hussein gesehen, wir haben eine zahlreiche russische Präsidenten gesehen, die im Reich des Bösen agierten. Wir haben nun gesehen, dass Milosevic der Feind ist, der Brandstifter, der für alles verantwortliche Kandidat. Und bei der Feinddarstellung haben wir noch eine andere Figur, das sind die sogenannten subjektlosen Fluten, Massen. In diesem Fall kann man sagen, waren es Soldaten, Banden, marodierende Schlechter, die eben durch die Gegend zogen, die gar nicht näher erkannt wurden, sondern wir haben es mit Mörderbanden zu tun gehabt. Ein ganz bedrohliches Szenario auch. Man kann es koppeln, wenn Sie sich erinnern, im Anfang der 90er Jahre, als es um die Flüchtlingsberichterstattung war, da waren wir auch ständig von Fluten bedroht, gegen die wir Dämme errichten mussten. Und diese Bilder sind im Gedächtnis der Bevölkerung auch deswegen so gut bekannt, weil es sich wirklich an Spielfilm-Allegorien auch ankoppelt. Wir denken an die erfolgreichen Rambo-Einsätze. Ein Mann gegen eine ganze Armee und er kommt damit durch und hat genau den Erfolg, den er erzielen will. Also indem Medien in dieser Weise vorgehen und den Krieg als führbar erklären, wird dadurch Vertrauen gewonnen. Und auch in der Form, ich will es mal sagen, eine normalisierende Zustimmung erreicht. Vielleicht noch auf meinen Vorredner bezogen, Informationen in Gänze zu geben, alle Informationen über ein Thema zu präsentieren, das können Medien, und das ist meine Hypothese, gar nicht leisten. Medien sind in jedem Falle auf Komplexitätsreduktion angewiesen. Schauen Sie sich einen Bericht über eine neue medizinische Therapie an. Jeder Arzt würde vermutlich lachen über diese Darstellung oder sagen, also das ist einfach alles viel zu klein. Es ist viel komplexer. Es ist viel komplexer, wie dort vorgegangen wird. Ähnlich ist es im Krieg. Und wir haben es heute mehrfach gehört. Ein solcher Einsatz ist hochgradig komplex. Es sind verschiedene gesellschaftliche Institutionen, Bereiche und so weiter daran angekoppelt. Und all dies wird in den Medien komplexitätsreduzierend heruntergezogen. Es werden einige Alternativen gemacht und wenn man verschiedene Meinungen gehört hat, dann meint man schon umfassend informiert worden zu sein und geht eben zu seinem Alltag über.
Dankeschön. Hannes Hofbauer ist selbst Journalist und der nicht zuletzt aufgrund seiner sehr vielen persönlichen Kontakte auch viele Hintergrundberichte über diesen Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien liefern konnte. Hannes Hofbauer, ohne Medien kein Krieg in Jugoslawien.
Auf die Beantwortung der Frage möchte ich gleich eingehen. Zuerst aber noch das, was mir an dem Podium fast erschreckend jetzt aufgefallen ist, aber hochinteressant ist, dass die Wortmeldung von der Jovanko Matic mir in Erinnerung gerufen hat und uns allen vor Augen geführt hat, dass es verschiedene Rationalitäten, sprich gesellschaftliche Vernünfte oder auch Unvernünfte, das ist ja dann eine Einschätzungsfrage, in dieser Welt gibt und in dem Fall sogar so nahe in Europa. Auf den Jugoslawienkrieg bezogen, also verschiedene Rechtfertigungen für die Konfrontation von der NATO aus, wie wir wissen, die Rechtfertigung, Menschenrechte wären zu schützen. Von der jugoslawischen Staatlichkeit aus die Rechtfertigung, man müsse Widerstand gegen die neue Weltordnung leisten. Und die beiden entsprechen eigentlich dem jeweiligen staatlichen, jugoslawischerseits oder superstaatlichen, NATO-seits Selbstverständnis. Und wenn wir als Oppositionelle in den jeweiligen Gesellschaften da aufeinandertreffen, finde ich dieser Dialog sehr schwer. Aber jetzt zur Frage. Die Frage, ohne Medien kein Krieg in Jugoslawien, also umgekehrt wäre mir die Satzstellung viel einfacher zu beantworten mit klar Ja, kein Krieg ohne Medien in Jugoslawien, logisch, kann man nur Ja antworten. Aber diese Frage, wie sie hier gestellt ist, ohne Medien kein Krieg in Jugoslawien, suggeriert ja auch irgendwie, dass Medien eine entscheidende Mitschuld am Krieg in Jugoslawien hätten. Und da bin ich doch ein wenig skeptischer, weil ich mir denke, dass die Interessen am Krieg und die Interessen am Krieg der NATO in Jugoslawien natürlich über jene von Zeitungen und TV hinausgehen. Selbstverständlich gibt es ein Interesse von Medien am Krieg. Das ergibt sich schon aus der internen Logik der Verkaufslogik des Nachrichtenverkaufs und insofern auch eine gewisse Mitschuld aus diesem kaufmännischen Interesse eines Medienbetreibers. Das ist vielfach belegbar. Die ganzen Manipulationen, die beispielsweise schon im Konflikt um Bosnien passiert sind, oft eine Kooperation zwischen Medien und Geheimdiensten. Ich erinnere daran an die verschiedenen Massaker, deren Zuordnbarkeit von den Medien eigentlich getätigt worden sind, aufgrund von Zuruf meistens irgendwelcher militärischer Meldungen. Also das Brotschlangenmassaker beispielsweise im Jahr 1992 mitten in Sarajevo, das unmittelbar dazu geführt hat, ein Embargo über Jugoslawien zu verhängen, das die UNO dazu gebracht hat, bis hin zu dem Makale II-Attentat im Jahr 1995, das jeweils eine Rechtfertigung für weitere Eskalationen auf Seiten der sogenannten westlichen Wertegemeinschaft dargestellt hat. Provokationen und Manipulationen gehören also zum Kriegshandwerk und Medien sind Teil dieses Kriegshandwerkes und auch Teil dieser Konfrontationen. Das ist auch nichts Neues in Jugoslawien. Ich habe mein sehr empfehlenswertes Buch in Vorbereitung auf diese Veranstaltung nochmal durchgesehen, Mira Beham, Kriegstrommeln. Dort wird beispielsweise der US-Verleger Randolph Hearst zitiert, das ist einer der größten Konzerne, ist daraus hervorgegangen, der schon im Jahr 1898 seinem Reporter, der in Kuba soziale Revolten beobachtet hat, eigentlich Bürgerkriegszustände, gekabelt hat: Bleiben Sie, sorgen Sie für die Bilder, ich sorge für den Krieg. Also das war das Selbstverständnis schon vor über 100 Jahren. Aber Medien sind meiner Meinung nach nur ein Kriegsmittel und kein Kriegsgrund. Die Interessen am Krieg sind tiefergehende ökonomische und geopolitische und auch im Krieg der NATO gegen Jugoslawien. Und so sehen wir, dass am 24. März 1999 eigentlich sich das geopolitische oder weltmachtpolitische Interesse der USA gegenüber den möglichen ökonomischen Interessen Westeuropas in Jugoslawien manifestiert hat. Und meine These ist auch, dass EU-Europa in diesem Krieg eigentlich nur eine nebengeordnete, untergeordnete Rolle gespielt hat. Medien waren also Teil dieses Krieges. Ihr Schauplatz oder ihr Einsatzgebiet, besser gesagt, würde ich Heimatfront nennen. Und dort kämpfen sie eigentlich um zweierlei. Dort kämpfen sie einerseits um die Herstellung von gesellschaftlichem Konsens. Das ist ein gesellschaftlicher Auftrag, den sie sich selbst geben. Und dort kämpfen sie um Auflagenhöhe. Und aus diesen zwei Gründen heraus meine ich, dass in diesem Sinn Medien in unserer westlichen Gesellschaft zumindest einen Doppelcharakter haben. Den auf der einen Seite herrschaftliches Instrument zu sein. Das ist übrigens in jeder anderen Gesellschaft auch so klar. Also das hat uns ja Jovan Kamatic auch jetzt erzählt und das ist sicher richtig. Aber in unserer Gesellschaft haben sie zusätzlich den Charakter, eine Ware zu sein, also verkauft werden zu müssen, die wie jede andere Ware eben an den Mann gebracht werden muss. Und aus diesem Faktum erklären sich auch die überspitzten Formulierungen, Killer-Serben treiben Albaner in KZs, glaube ich, war ein Berliner Kurier eine Überschrift. Wir haben schon von der Bild-Zeitung von Thomas Pflüger ähnliche Übertreibungen gehört, die sicher für jeder Mann und jede Frau als solche zwar erkennbar waren, aber aus Konsumverhalten kauft man halt gerne den Käse, der noch besser ist, auch wenn man dann zu Hause aufmacht und der schmeckt nur lasch, wird es bei den Medien und bei den Nachrichten ebenso ähnlich sein. Ich will jetzt noch kurz ein bisschen was sagen über diesen Charakter des Mediums, der Zeitung, der TV-Station, des Radios als gesellschaftliches Herrschaftsinstrument. Was für eine Herrschaft ist da gemeint? Das sagt sich ja normal hin so abstrakt. Ich versuche das einzugrenzen und sage, es geht um die Durchsetzung der Verwertungslogik, also der Akkumulationslogik, für die stärksten Kapitalgruppen so weit wie möglich, in so großem Raum wie möglich. Und mit der Öffnung Osteuropas, mit dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes, wurden da neue Räume aufgetan. Nur unter dem Aspekt ist übrigens dieser Krieg in Jugoslawien, das ironischerweise dem RGW nicht anerkannt hat, aber sein schlimmstes Opfer, das schlimmste Opfer dieses Zerfalls geworden ist, zu verstehen. Umsetzungen im Jugoslawien-Konflikt, der ja seit 1991 eigentlich ein kriegerischer ist, also Umsetzungen dieser Notwendigkeit, Herrschaft zu etablieren im Sinne einer Akkumulationslogik, waren beispielsweise an der Jahreswende 1990-91 der Versuch der Durchsetzung der Schocktherapie in Gesamtjugoslawien mit dem letzten Ministerpräsidenten, dem gesamtjugoslawischen Ministerpräsidenten. Dann die Kolonisierung Bosniens in den Jahren bis 96 und heute längst abgeschlossen. Oder ganz neu auch die D-Mark-Einführung in Montenegro. Und in diesem Szenario spielen Medien eine Rolle, aber sie spielen neben vielen anderen politischen Organen eben nur eine Rolle. Andere politische Organe, die da sind, Weltbank und Währungsfonds oder WTO oder auch die UNO, die ja mit wechselndem Erfolg eigentlich nur dieses Projekt der Durchsetzung dieser Akkumulationslogik betreiben kann, und militärisch natürlich auch die NATO. Und der Doppelcharakter, auf den ich mich da beziehe, zwischen Geschäft und Ideologie, bestimmt eigentlich unsere christlich-abendländische Gesellschaft, unsere römisch-universalistische Kultur, und unterscheidet diese Kultur in ihrem Expansionsdrang von vielen anderen. Im Bereich Medien ist dieser Doppelcharakter, wie ich oben beschrieben habe, perfekt vereint. Geschäft und Ideologie sind ein Zwillingspaar. Im Jugoslawienkrieg manifestierte sich dieser römische Universalismus, dieser Anspruch auf Durchsetzung dieser herrschaftlichen Idee, der beispielsweise auch wunderbar, also bildhaft in dem Titel eines der wichtigsten Bücher, was über den Krieg in Jugoslawien, also über die gesamte Zerstörung Jugoslawiens erschienen ist, von Richard Holbrook zum Ausdruck kommt, der sein Buch ganz kurz und prägnant My Mission genannt hat, also wie es im Mittelalter, oder auf Deutsch die Übersetzung Meine Mission, auch nicht viel anders. Also manifestiert sich dieser universalistische Anspruch im Jugoslawienkrieg eindeutig. Er inkludiert auch, und da komme ich jetzt abschließend nochmal zu einem weiteren expansionistischen Bereich, er inkludiert den Kampf gegen die Medien des Feindes. Wer nämlich andere als diese imperial universalistisch gewünschten Medienberichte ausstrahlt oder verkaufen will, der wurde auch in diesem Jugoslawienkrieg sowohl ökonomisch wie auch militärisch ausgeschaltet. Militärisch, wie wir gesehen haben, in Bildern hauptsächlich über Internet verbreitet, die systematische Zerstörung jeglicher Sendeanlagen der jugoslawischen TV-Stationen, wie man sich selber in Novi Sad angeschaut, also da ist nur mehr ein Schlachtfeld übrig, und ökonomisch durch die Abschaltung des RTS-Satelliten-TV, wo damit ja eigentlich gleichzeitig auch, kann man sagen, die Spielregeln der Gesellschaft, der westlichen kapitalistischen Gesellschaft, kurzfristig außer Kraft gesetzt worden sind, beispielsweise das Aktienrecht, weil die RTS-Gesellschaft war ja Teilhaber dieses Satelliten und konnte also dieser Satellit eigentlich ohne ihr Zutun nicht wirklich abgeschaltet werden, wurde aber trotzdem. Das heißt, notfalls schlachtet man bei uns auch aus ideologischen Gründen die heilige Kuh Eigentum. Die militärische und ökonomische Logik der NATO-Aggression hat versucht, auch im Feindesland, den imperialen Interessen unserer Medien, der westlichen Interessen, zum Durchbruch zu verhelfen, für sie das Feld freizuschießen. Es hat nicht geklappt, bis heute nicht. So genau nicht geklappt, wie die Zielsetzungen des ganzen NATO-Einsatzes zum großen Teil nicht aufgegangen sind. Und daran haben auch die Medien in diesem Fall Gott sei Dank nichts ändern können. Danke.
Ich danke recht herzlich. Heinz Lokay, Sie haben ja aufgrund Ihrer Tätigkeit einen großen Einblick in diesen Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien gewonnen. Wie beurteilen Sie jetzt die Situation rund um die Medien in Jugoslawien? Und noch eine zweite Frage an Sie. Worin sehen Sie Alternativen, um künftig solche Situationen, wie Sie sich ja da bei diesem Krieg in Jugoslawien oder bei diesen Kriegen in Jugoslawien schon vielfach abgezeichnet. Worin sehen Sie da Alternativen und Handlungsanknüpfungspunkte?
Also ich muss Ihnen ganz offen sagen, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, was ich Ihnen sagen soll. Denn ich bin kein Medienexperte. Die OSZE, bei der ich war, hat während dieser Zeit, was Medien betrifft, eine relativ unwesentliche Rolle gespielt. Lassen Sie mich mal eines versuchen und dann kann ich auf Ihre Fragen zurückkommen. Ich habe mir hier was aufnotiert. Die Situation in Deutschland. Ich glaube, dazu muss man zwei Wörter sagen. Die Situation der Medien in Deutschland, der sogenannten vierten Gewalt, spiegelte wieder die Situation, wie sie im Deutschen Bundestag in der Vorkriegszeit und während der Zeit des Krieges und in der Zeit nach des Krieges vorhanden war. Wir hatten im Grunde genommen keine Opposition im Bundestag. Die einzige Oppositionspartei war die PDS mit etwa 5%. Die Oppositionspartei CDU und FDP waren viel mehr auf Regierungskurs als die Regierungsparteien. Und in dieser Situation waren auch die Medien, denn Medien werden eigentlich schon Parteien zugerechnet, auch wenn sie sich unabhängig nennen. Das heißt, die Medien, die der Oppositionspartei nahe standen, die der CDU, konnten ja nicht plötzlich von der CDU, von der generellen Richtung weg und nun kritisch die Regierung beurteilen. Nein, wir hatten auch auf dem Gebiet der vierten Gewalt eine breite Front von Medien, die auf der Oppositions- und Regierungslinie lagen, aber sozusagen im gleichen Strom schwammen. Das muss man schon wissen, wenn man die Medienlandschaft in der Bundesrepublik beurteilt, die auch heute noch im Prinzip vorhanden ist. Und nun möchte ich eine Ehrenrettung zu einigen tapferen Journalisten sagen. Ich glaube, wir dürfen nicht von den Medien sprechen, sondern es gab auch vor dem Krieg, während des Krieges und nach dem Krieg tapfere Journalisten, die gegen den Meinungsstrom schwammen, die möglicherweise in ihren Zeitungen dann weiter hinten kamen, im Feuilleton oder woanders. Es gab auch einzelne Magazine, insbesondere die dritten Fernsehprogramme und dritten Rundfunkprogramme, die versuchten, objektiv zu berichten. Zum Teil gegen Widerstand, aber sie haben es durchgesetzt. Es gab die Frankfurter Rundschau, die ihre Leser darauf hinwies, dass ihre Informationen, die sie hatten, von der NATO kommen, dass sie kaum andere Informationsquellen hatte und dem Leser sagte, bitte, wir können nicht anders, aber ihr sollt das wissen. Also ich glaube, wir müssen in dieser Situation auch mal hervorheben, dass es eben anders ging und dass man nicht im Meinungsstrom mitschwimmen musste. Ein dritter Punkt. Wir dürfen uns nicht nur konzentrieren, welche Rolle die Medien im Krieg spielten, sondern vielleicht noch viel wichtiger ist die Rolle der Medien vor dem Krieg. Und noch wichtiger möglicherweise ist die Rolle der Medien nach dem Krieg. Denn nach dem Krieg soll nicht wieder vor dem nächsten Krieg sein, sondern nach Möglichkeit zumindest die Chance haben, auf eine friedliche Lösung zuzugehen. Und auch das sollten wir beachten. Lassen Sie mich nun anhand weniger konkreter Beispiele einmal sagen, wie manipuliert wurde oder unbewusst nicht differenziert wurde und wie das heute auch noch der Fall ist. Zahlen von Flüchtlingen. Des Hochkommissars der Vereinten Nationen für das Flüchtlingswesen. Wenn Sie hören, 300.000 Flüchtlinge im Kosovo, dann wird automatisch gleichgesetzt, das sind Kosovo-Albaner. Das stimmte aber nicht, denn diese Zahlen, und zwar alle Zahlen von den Vereinten Nationen, beinhalteten Kosovo-Albaner, Serben, Roma, Kroaten und andere Minderheiten. Und es war zum Teil so, dass wenn Sie die Zahlen der einzelnen ethnischen Gruppen beziehen auf die Stärke der jeweils ethnischen Gruppen, und die Serben waren im 10% im Kosovo, dann waren unter den Flüchtlingen
relativ mehr Serben. Wo haben Sie das gelesen? Die Zahlen waren immer summarisch. Zweiter Punkt. Es gibt einen Bericht der deutschen Botschaft aus Belgrad, wo im November ganz offensichtlich noch ein Flüchtlingslager in Gang gehalten wurde, um den Journalisten Flüchtlinge zu präsentieren. Jeder, der ein bisschen aufmerksamer hinschaute, für den war klar, dass es kein echtes Flüchtlingslager mehr war. Ein weiterer Punkt. Die Medien haben berichtet, im Sommer, zu einer bestimmten Zeit, im Spätsommer, die Serben würden Felder der Kosovo-Albaner abbrennen. Es wurde dann aber von der deutschen Botschaft in Belgrad berichtet, dass es ganz normal, dass man dort die Technik hat, Stoppelfelder abzubrennen. Nächster Punkt. Es war ja dort im Bürgerkrieg eigentlich eine Art Aktions-Reaktionsschema. Relativ häufig war es, dass eine kleine Aktion, also so ein Nadelstich der Kosovo-Albanischen Befreiungsfront, zu einer starken Reaktion der serbischen Sicherheitskräfte führte. In den meisten Fällen wird nur über die Reaktion berichtet und nichts über die Aktion. Fast alle großen Operationen der jugoslawischen Armee waren ausgelöst durch eine kleine Operation, also Angriff auf eine Polizeistation der Kosovo-Albaner. Radžak, das Massaker von Radžak. Der amerikanische Botschafter Walker, der OSZE-Missionschef, schnappte sich 30 Journalisten und fuhr nach Radžak und ließ die Journalisten frei schalten und walten. Wie mir einer sagte, man positionierte noch die Leichen so, dass sie auch möglichst kameragerecht aufgenommen werden konnten. Warum war es nicht so, dass zunächst mal der serbische Richter zugelassen wurde? Warum ist der Mann sofort mit 30 Journalisten dahin gefahren? Letzter Punkt, der sogenannte Hufeisenplan. Ich habe mit Journalisten gesprochen und die sagten, nachdem der deutsche Verteidigungsminister diesen Hufeisenplan, also diesen angeblichen Plan der militärischen politischen Führung der Jugoslawen zur Vertreibung aller Albaner auf den Tisch gelegt hatte, dann war in den Redaktionsstuben eigentlich die Kritik weg. Er sagte mir, ich war immer skeptisch und ich habe in der Redaktion immer eine bestimmte Meinung vertreten, die relativierend war, aber nachdem der Hufeisenplan auf dem Tisch liegt, dann hatte ich keine Argumente mehr. Also man sieht auch, wie ein solcher Plan, der durch die Medien auch weiter transportiert wurde, ohne Medien wäre das überhaupt nicht gegangen, welche Wirkung er haben kann. Also ich habe jetzt einmal versucht, ohne Medienwissenschaftler zu sein, ohne Journalist zu sein, meine Eindrücke darzustellen und insbesondere anhand bestimmter Beispiele darzustellen, was man tun kann und worauf man achten muss. Glauben Sie, keine der Zahlen, die irgendwie über ganz bestimmte Dinge in einem Krieg gesagt wird, die sind alle falsch. Und wenn Sie mehrere Zahlen haben, dann bilden Sie das arithmetische Mittel, dann sind Sie vielleicht relativ nah dran. Aber, meine Damen, meine Herren, ich glaube schon, dass die Medien eine wichtige Funktion spielen können. Und wir sollten die Medien nicht pauschal betrachten, sondern wir sollten dort, wo mutige Journalisten oft auch unter Inkaufnahme materieller Nachteile sich bemüht haben um objektive Information, gegen einen breiten Strom anderer Medien und auch gegen einen breiten Strom einer öffentlichen Meinung, der man oft das sagt, auch was sie hören will.
Recht herzlichen Dank.
Wenn Sie nochmal Ihre Fragen zur OSZE, beantworte ich gerne, aber es gibt, was das betrifft, relativ wenig zur OSZE zu sagen. Und das andere, welche Rolle sie spielte im Konflikt, das habe ich ja schon gesagt. Aber wenn da noch Bedarf ist, dann fragen Sie es bitte.
Vielleicht kann man bei der anderen einen oder anderen Frage noch auf die OSZE auch eingehen, auf die Rolle der OSZE, wobei wir gleich beim Publikum bei Ihnen, sehr verehrten Damen und Herren, wären. Wer hat Fragen, Anmerkungen, Kommentare? Bitte.
Wo fange ich an? Ich möchte gerne zwei Sachen sagen. Erstens erschüttert es mich ganz besonders, dass hier sich Leute hinsetzen, ein Jahr nachdem das Gröbste passiert ist, und in einem scherzhaften Ton darüber sprechen, dass eh schon immer klar gewesen wäre, dass die Medien lügen und dass Zahlen nicht stimmen. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich 15 war und im Bravo gelesen von den Massenvergewaltigungen gelesen habe und von KZs. Ich war vielleicht dumm und naiv damals. Ich habe es aber geglaubt. Warum war damals niemand da und hat solche Veranstaltungen gemacht oder hat es die gegeben? Warum habe ich bis vor ganz kurzer Zeit nie was mitgekriegt? Mittlerweile ist mir klar, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass die gleichgeschaltete Presse in irgendeinem politisch relevanten Thema die Wahrheit berichtet. Was können wir tun? Ich finde, in diesem Zusammenhang sollte eine Zeitschrift gewürdigt werden. Ich finde es schade, dass die nicht genannt wurde, von der ich alle Informationen zu diesem Krieg in Jugoslawien, die ich habe, bis jetzt, also gekriegt habe und die sich ausgesprochen wacker hält als Gegenpol zu den wirklich weltweit gleichgeschalteten Medien. Ich glaube, man kann in Österreich, in Deutschland, in ganz Europa oder in Amerika einfach vergleichen. Und das sind die Ketzerbriefe im Ahriman Verlag in Freiburg in Deutschland. Ich möchte ganz schnell ein Exemplar hochhalten. Ich finde es extrem bösartig. Ich glaube, dass diese Zeitschrift einigen Leuten am Podium doch bekannt sein müsste. Warum wird das nicht genannt?
Ich würde sagen, es gibt jetzt noch mal ad hoc eine Wortmeldung. Da hinten bitte. Und dann.
Eins ist über den Standpunkt der Teilnehmer am Podium. Ich habe die Presse verfolgt in den Monaten vor Ausbruch des Krieges. Wenn ich zum Beispiel die Kommentare in Oberösterreichischen Nachrichten von der Frau Rippel oder von Herrn Gruber gelesen habe, wo jeden Tag drin gestanden wird, wann geht's denn endlich los? Wann schießen die endlich? Wieso ist die NATO so feig? Dann muss ich mir sagen, ihr habt die Journalisten hier wirklich mit Samthandschuhen angefasst.
Danke, ich glaube, es brennt da schon. Tobias Pflüger, du wolltest dazu was sagen.
Ja, ich denke, zu Ahriman Verlag ist vielleicht insofern was zu sagen, als dass dieser Verlag im Gesamtumfeld der bunten Liste Freiburg zu finden ist. Und ich schwanke gerade, ob ich es vorsichtig oder heftig ausdrücken soll. Ich versuche mal einen Mittelweg. Das Problem bei dem Ahriman Verlag ist, dass man ganz bewusst mit einer linken Rhetorik Thesen vertritt, die in einem neurechten Gesamtkontext zu finden sind. Und insofern denke ich, kann man das Ding lesen, aber ich warne davor, quasi sich das zu eigen zu machen, was dort an Positionen vertreten wird. Bezüglich der Journalisten, denke ich, würde ich Heinz Lokay insofern zustimmen, als dass ich sage, wir müssen diejenigen innerhalb der Medien stützen, die eine andere Position vertreten haben. Und es ist zum Teil so, dass man die regelrecht auffangen muss. Also es gab einen Journalisten beim SWR, der in einer Moderation, Fernsehjournalist, der in der Moderation gesagt hat, das ist ein Angriffskrieg. Und hat in einer weiteren Moderation formuliert, dieser verbrecherische Angriff, beides bezogen auf die NATO. Und dann ist er gekündigt worden. Zuerst abgemahnt und dann gekündigt worden.
Interessant ist, wer dafür verantwortlich ist. Das ist der Herr Voss, also SWR-Intendant, der selber nachweisbar im Fernsehen schon mal manipuliert hat, als es nämlich darum ging, um verletzte Polizisten, wo dann angeblich ein Grünparteitag, als diese Polizisten verletzt waren, Beifall geklatscht habe. Und Herr Voss hat es damals ganz bewusst manipulativ benutzt. Und er hat die Verantwortung übernommen, quasi, dass dieser SR-Journalist gekündigt wurde. Der hat sich dann bei uns gemeldet, weil er einen Prozess, einen Arbeitsgerichtsprozess vor sich hatte, wo er an Informationen am Sammeln war, wie er quasi dem Arbeitsgericht deutlich machen kann, dass diese Begriffe, die er benutzt hat, zutreffend sind. Er hat schlussendlich den Arbeitsgerichtsprozess gewonnen und muss jetzt wieder eingestellt werden. Das ist aber so, dass solche Journalisten, das ist quasi, ich würde es mal so nennen, auch ein Geben und Nehmen zwischen kritischen Menschen und zwischen kritischen Journalisten, weil natürlich die auch auf Informationen angewiesen sind, die nicht dem Mainstream entsprechen. Und man hört natürlich dann auch praktisch von solchen kritischen Journalisten gerne mal sehen würde, dass sie Positionen mit ins Spiel bringen, die quasi sonst im Kontext nicht drin sind. Ich will das mal auf die Formel bringen. In den bundesdeutschen Medien war sowas wie, ich nenne es mal, ein amputiertes politisches Spektrum drin. Es gab einen bestimmten Teil des Spektrums, das wurde nicht mit berücksichtigt. Und das ist im Grunde genommen so, wenn man sich die späteren Entscheidungen, deshalb ist Heinz Lokais Hinweis für den nach dem Krieg sehr wichtig, wenn man sich die späteren Entscheidungen der Bundesrepublik anschaut, ist es regelmäßig so, dass ab einem bestimmten Punkt das Spektrum amputiert wird. Zusammenhang Bundeswehr. Man hatte da eine Kommission besetzt und auch da hat man das Spektrum ab einem bestimmten Punkt amputiert und den Rest einfach nicht mehr reingenommen. Und man amputiert es an dem Punkt, nämlich was einem so allgemein vermittelten Grundkonsens nicht mehr entspricht. Und dieser Grundkonsens ist, dass mit militärischen Mitteln wir, also sprich die westlichen Staaten, die Probleme, also es wird quasi formuliert, wir lösen die Probleme woanders. Das ist so quasi der allgemein formulierte Grundkonsens, das mit militärischen Mitteln. Da stimmen mehrere Konstruktionen nicht. Einmal das Wir, das hatten wir vorher in der Debatte unten nach dem Referat von Frank Wiechert schon mal, weil wir ist im Grunde genommen was, wo die Regierung quasi gleichgesetzt wird mit Bevölkerung. Und ansonsten ist so, dass da quasi eine ganze Reihe von Projektionen mit drin sind. Und insofern denke ich, wir müssen jetzt eine Aufarbeitung machen, die beinhaltet die Funktion von Medien. Und dann ist eine Erfahrung, die mir mal von einem Journalisten mitgeteilt wurde, ist, ja, ich würde es ja bringen, aber mein Chefredakteur, der schmeißt es wieder raus. Jetzt weiß ich zum Beispiel, dass das bundesdeutsche Verteidigungsministerium regelmäßig Gespräche macht mit eine sogenannte Chefredakteursrunde. Und wenn man sich die Chefredakteure von verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften in der Bundesrepublik anschaut, ist es so, dass die natürlich als Chefredakteure sehr nahe politisch beieinander liegen. Da gibt es auf der unteren Ebene, ist meine Erfahrung auch, eine ganze Reihe von sehr kritischen Journalisten, die an verschiedenen Punkten so diesen allgemein vermittelten Konsens, den ich vorher beschrieben habe, nicht mitmachen wollen. Aber die dürfen dann ist ein Artikel fertig und da wird er rausgeschmissen. Oder es ist eine Fernsehsendung recherchiert und sie wird ein halbes Jahr nicht gesendet. Also sprich, es gibt quasi immer und immer wieder Verzögerungen von der Arbeit von denjenigen. Und zum Teil ist es so, dass einfach ich von einzelnen Journalisten weiß, dass sie sagen, warum soll ich mich an eine fundierte Sendung machen, wenn sie nachher schlussendlich doch nicht gesendet wird. Und dann ist das, was Heinz Lokai sagt, sehr richtig. Die dritten Programme haben zum Teil solche recherchierten Sendungen dann gesendet.
Um 23 Uhr.
Um 23 Uhr, genau. Es war, sagen wir mal, theoretisch möglich, dass man dran gekommen ist, nur der Großteil der Bevölkerung ist natürlich über die Sendung 20.15 Uhr, 20 Uhr, 19 Uhr und so weiter informiert worden. Und da war natürlich eine ganz klare, sagen wir mal, Grundlinie drin. Und die war pro Krieg und pro Flüchtlinge. Aber nur pro Flüchtlinge insofern, als dass man ja quasi Mitleid haben sollte mit denjenigen, die da vertrieben wurden. Es wurden nicht die Hintergründe beschrieben, warum die Menschen vertrieben wurden.
Und es war nie die Rede davon, wie man mit Flüchtlingen in den westlichen Staaten umgeht. Ich nehme bis heute keinem einzigen Staat der NATO ab die Begründung, dass es um Menschenrechte ging. Nein, es war von Anfang an, von Oktober 1998, ein genaues Szenario, was dann nur noch wie am Schnürchen ablief. Ab Oktober 1998 war klar, dieser Krieg wird stattfinden. Und meine These ist auch, die NATO-Staaten wollten diesen Krieg und davon sind insbesondere zwei Staaten wichtig, nämlich die USA, die in der NATO-Strategie bestimmte Elemente drin haben wollten, und Deutschland, was mit diesem Krieg quasi aufgestiegen ist von der zweiten in die erste Liga. Deutschland war vorher ein Staat innerhalb der NATO, der so eine Rolle nicht gespielt hat. Jetzt haben sie eine eigene Besatzungszone gekriegt im Kosovo, sind aufgestiegen und haben einen ganz anderen Stellenwert wie vorher. Und da ist eindeutig von diesen Regierungen, ist dieser Krieg gewollt worden und man hat diese Situation ganz bewusst vorangetrieben. Und da sind die Journalisten häufig viel zu nah dran an denjenigen, die sowas planen. Und dann gab es natürlich in Deutschland das Phänomen, was Heinz Lokay angedeutet hat. Rot-Grün hat als Eingangsvoraussetzung für die Regierungsfähigkeit diesem Krieg zustimmen müssen. Hat mir ein grüner Abgeordneter ganz offen ins Gesicht gesagt, hat gesagt, ja klar, Winnie Nachtwey, grüner Abgeordneter, sagt, ist richtig, wir mussten dem Krieg zustimmen, sonst hätten wir nicht in die Regierung dürfen. Und wenn man diesen Kontext weiß, bedeutet das, dann hätte man eben sagen müssen, nein, wir wollen in diese Regierung nicht, weil inzwischen ist es ja so, dass wir wissen, dass in dieser Regierung eine Politik der Modernisierer gemacht wird. Hannes Hofbauer hat es ja angedeutet, diese Entwicklung, die viel schlimmer ist, als das vorher in der Regierung in Deutschland war. Also insofern schlachten gerade, wie der Herr Kopper von der Deutschen Bank das so schön formuliert, diejenigen die heiligen Kühe, die ganz wesentlich an ihrem Aufbau beteiligt waren. Nämlich Krieg darf nicht Mittel von Politik sein und es ist für mich nach wie vor nicht nur eine heilige Kuh, sondern ein Grundaxiom, was ganz klar feststeht, Krieg darf nicht Mittel von Politik sein. Und da muss man einfach mit vielen Journalisten in Einzelgesprächen widersprechen, dass sie für sich auch klar haben, nein, hier werden Kriege vorbereitet, da müssen wir kritisch informieren.
Danke. Hannes Hofbauer?
Ja, kurz auf die Bemerkung, dass wir hier die Journalisten oder die Medien mit Samthandschuhen angreifen würden. Ich würde es für meine Person zumindest nicht so sehen. Es ist nur die Fragestellung so, dass es bei der Frage ohne Medien kein Krieg in Jugoslawien suggeriert, dass der Krieg von den Medien quasi insgesamt gemacht worden wäre. Und dem kann ich eben nicht zustimmen, wobei mir auch noch aufgefallen ist, dass immer wieder so vermischt wird zwischen Medien und Journalisten. Ich meine, die Journalisten sind Angestellte von den Medien. Das ist nicht anders als der Hochofenarbeiter von der Föst, ja, in Wahrheit. Wenn die dort nicht schreiben, was der Medienbesitzer will, dann machen die das dreimal und dann fliegen sie raus. Das ist schlechte Arbeitsleistung. Ja. Im Endeffekt, denke ich mir, ist das ein Grundkonsens, den man über den Zustand auch unserer Medien sagen müsste. Ich habe eine Seite vom Standard, eine Frontpage vom Standard mitgebracht, eine Woche nach dem Krieg, wo man das alles, was wir da heute auch ein bisschen diskutiert haben, also der Aufbau von manipulativen Informationen, Konzentrationslager, Sharping und so weiter sehen kann, aber auch die Funktion beispielsweise solcher modernen Alice Schalleks wie dem Friedrich Orta oder dem Hans Rauscher, also den Kriegstreibern in unserer österreichischen Medienlandschaft, die in dem Fall Hans Rauscher, eine Kollegin aus der ZIP, zurechtweist, die dem Schüssel in seiner Funktion als Außenminister die falschen Fragen gestellt hat einen Tag zuvor. Also wo es auch innerhalb der Journalistik offensichtlich dann ganz klar wird, wer hat da das Sagen und was darf man da überhaupt noch fragen und was darf man nicht fragen. Und immerhin ist es doch die Moderatorin von ZIP2 gewesen. Es liegt da auf, ist ganz interessant, sich das noch einmal nachzulesen mit den heutigen Kenntnissen. Und jetzt noch eine Frage an die Jovanka Matic. Ich habe es eh schon zuerst angesprochen. Wenn wir uns über die Kriegsmittel der Medien einig sind, dass die sozusagen missbraucht werden in allen Bereichen, sowohl auf Seiten der westlichen Wertegemeinschaft als auch Seiten der jugoslawischen Regierung, dann sind wir uns offensichtlich über den Kriegsgrund weniger einig, oder? Das ist die Frage. Weil ich würde schon eigentlich der Auffassung sein, dass der Widerstand gegen gewisse Forderungen im Rahmen der neuen Weltordnung, gewisse Globalisierungsforderungen, eigentlich seit dem Jahr 1990 herangetragen an die serbische Führung und mit Widerstand eben beantwortet oder mit diversen Blockaden mit ausschlaggebend war, um eine anti-jugoslawische, anti-serbische Politik beispielsweise in den USA überhaupt zum Durchbruch zu verhelfen. Das war ja am Anfang nicht so. Außenminister James Baker ist ja noch 1991 hingetreten in Belgrad vor der Öffentlichkeit und hat gesagt, eine Sezession von Slowenien und Kroatien stimmen wir nicht zu. Aber in dem Moment, wo der Abgeordnete von Weltbank und IWF, der Jeffrey Sachs, von Belgrad nach Ljubljana übersiedelt ist, ein paar Tage später, war klar, dass sozusagen Jugoslawien fallen gelassen wird. Das heißt, der Kriegsgrund ist meiner Meinung nach ein ökonomischer, möglicherweise ein geopolitischer. Wenn Sie das so sehen, dass der Kriegsgrund der Milosevic wäre, dann herrscht da ein extremer Dissens, der wäre aufzuklären.
Worin liegt der ökonomische Grund, wenn die letzte aus Jugoslawien nicht geschätzt worden oder?
Also es waren 23 Milliarden Dollar Außenschuld. Und die Bezahlung dieser 23 Milliarden Dollar Außenschuld war unter anderem auch im Dayton-Vertrag einer der wesentlichen Punkte. Wie teilt man die auf? Und das allein ist zum Beispiel für die USA der Grund gewesen, diese 23 Milliarden Dollar Außenschuld sehr lange an der Gesamtheit Jugoslawiens festzuhalten, weil sie genau gewusst haben, dass wann das zerfällt, wie teilen sich die einzelnen Teilrepubliken das auf? Ja? Doch, Bosnien zahlt. Mit minus 3 Milliarden Dollar haben die bereits angefangen, bevor sie noch die erste Sitzung im Staatsrat gehabt haben.
Gibt es noch Fragen aus dem Publikum, bitte?
Also ich würde gerne noch einmal etwas zuerst sagen zu dem Redner dort hinten. Ich teile nämlich die Empörung nämlich genauso. Ich hatte nämlich genau denselben Eindruck während des ganzen Jugoslawienkriegs, dass nämlich nie in irgendeiner Zeitung, und ich habe die österreichischen Nachrichten und die anderen österreichischen Medien eben auch verfolgt, dass da irgendwann einmal eine kritische Meinung oder eine oppositionelle Meinung geäußert worden ist. Und umso wichtiger finde ich es auch, nämlich gerade den Rat von der Frau dort, dass man nämlich auf kleine Zeitungen oder Zeitschriften, die sich einmal kritisch äußern gegen Jugoslawien, das allein macht sie schon mal sympathisch, nämlich genau dort nachliest. Und deswegen finde ich es auch ein bisschen eine Zumutung, dass Sie dann gleich mit der Faschismuskeule kommen in dem Zusammenhang.
Was?
Der Redner dort, weil das war dieser rechte Vorwurf. Deswegen habe ich es jetzt nur.
Das ist
jetzt unabhängig davon, aber das Bild soll man sich ja selber machen, oder? Und nicht jetzt einmal.
Was hat er gesagt?
Ja.
Faschismusfalle.
Gut, das war eigentlich alles.
Ach so. Das ist Fakt.
Also ich finde es auch unglaublich, Sie haben zuerst selbst von Zensur oder besser gesagt selbst von Zensur der Medien gesprochen. Ja. Und ich möchte jetzt auch nochmal darauf hinweisen, dass es Ihnen sicher bekannt ist, einer Zeitschrift namens Living Marxism in England gegangen ist, die dieses Bild, das um die Welt gegangen ist, von diesem Konzentrationslager, von diesem es war als Serbe dargestellt oder als Moslem. Auf jeden Fall hat der diese Lüge aufgedeckt und die Zeitung ist jetzt in ihrer Existenz zerstört. Und darum nochmal auch im Hinweis auf die Zeitung von vorhin, es sollte wirklich jedem selbst überlassen bleiben, welches Bild er sich darüber macht. Ja. Aber weil Sie eben zuerst von Zensur gesprochen haben, Sie haben ja nicht das Recht, uns zu sagen, das ist jetzt ein rechtsradikaler Verein oder was auch immer. Ich glaube, das kann man wirklich selbst abschätzen.
Also ganz kurz, ich habe nie vorgeschlagen, dass man das Ding nicht liest. Ich habe nur gesagt, wo es politisch einzuordnen ist.
Sie haben gesagt, es wäre anzuraten, natürlich, das Gedankengut nicht zu übernehmen. Sie haben
das genau, dabei bleibe ich selbstverständlich. Ich denke, das Ding kann sich jeder selber angucken. Ich rate ab, dieses Gedankengut aus genau dieser Zeitschrift konkret zu übernehmen. Ich finde das Plädoyer sehr wichtig, zu sagen, wir müssen die kleinen, alternativen, linken Zeitschriften und Zeitungen stärken. Und da gibt es eine ganze Reihe, die zu nennen sind in dem Zusammenhang. Ich denke, da kann man auch sehr konkret werden, dass man zum Beispiel sagt, es ist innerhalb der Bundesrepublik so, dass wir ein sehr breites Spektrum haben an linken Zeitungen, angefangen von der Jungen Welt, die eine bestimmte Position hat, die nicht unbedingt jetzt meine wäre, aber die als Gegeninformation zum Beispiel eine Möglichkeit war. Es gibt die die Zeitschrift Sozialismus, die, sagen wir mal, linkssozialdemokratische Kritik an diesem Krieg hat. Es gibt die Zeitschrift SOTZ, es gibt die Zeitschrift Graswurzelrevolution und so weiter. Ich denke, da gibt es genügend. Hier vor Ort ist mit Sicherheit, sagen wir mal, die Zeitschrift der Friedenswerkstatt die Möglichkeit. Also da, denke ich, ist es relativ klar. Nur jetzt quasi einen konkreten Vorschlag zu machen, wo dann effektiv einfach klar ist, wo die politisch herkommt. Also ich kenne die Auseinandersetzung mit diesem Spektrum seit 10-12 Jahren. Also insofern bin ich da auch jemand, wo ich denke, es ist schade, wenn das jetzt quasi wieder aufgerollt wird oder wenn das hier wieder aufgerollt wird. Viel zentraler ist, alternative Informationsmöglichkeiten zu stärken. Und das bedeutet vor allem quasi auch eigenständig Medien zu unterstützen und eigenständig Medien zu machen. Also das, denke ich, ist eine ganz wichtige Möglichkeit. Und nochmal den Hinweis auf Internet. Internet ist im Moment das Medium, was noch nicht kontrolliert ist. Also auch da praktisch der Appell, in diese Richtung vor allem zu gehen.
Dankeschön. Entschuldigung, es gibt eine Reihung und ich würde die ganz gern einhalten. Frank Wichert, bitte.
Ja, also ich hatte wollte nochmal auf diesen Aspekt der Information betrachten. Und es wurde gerade gesagt, auch Heinz Lokau hat darauf hingewiesen, glauben Sie keine Zahl. Mittlerweile ist in der Berichterstattung sehr modern, Zahlen mit Informationsgrafiken, sogenannten Infografiken, zu unterlegen. Da schauen Sie sich mal an, was da passiert mit der Zahl. Das Einzige, was daran uninteressant ist, ist die Zahl, die genannt wird, weil, und das ist vollkommen zu Recht, Einschätzungssache, wie hoch oder wie tief sie ist. Aber interessant ist, wie die Darstellungsweise erfolgt. Beispielsweise, wenn von Flüchtlingszahlen die Rede ist, dann ist da eine Obergrenze eingetragen. Also ich spreche mich jetzt nicht für Vertreibung aus, aber es gibt keine Obergrenze bei Flüchtlingen. Die Zahl existiert einfach nicht. Aber da wird bei 300.000 gesagt, so, hier ist Schluss. A, erste Komponente ist die Handlungsanweisung. Hier ist, also wird ein Schlussstrich gezogen. Und das Zweite, was in solchen Infografiken passiert, ist, dass diese Grafik mit irgendwelchen Bildern von Menschen unterlegt werden, Fotografien. Und dann schauen Sie sich mal an, wie diese Menschen aussehen. Wenn sie sozusagen Flüchtlinge sind, die wohlgesonnen sind, dann sind es meist arme, hilflose Frauen mit Kindern, mit kleinen Kindern und so weiter. Haben Sie eine Darstellung von Flüchtlingen, die nicht wohlgesonnen sind, sind es meistens Männer, die etwas aggressiv oder etwas fremd oder wie auch immer wirken und dadurch ein bestimmter Effekt ausgelöst wird. Und das ist auch das Eigentliche, was mich hier sehr tangiert an dieser Berichterstattung über den Krieg. Ich will ja keine Journalistenschelte machen. Also wir haben jetzt mehrere Gründe genannt, warum das eben auch kleine Menschen sind, die um ihren Job bangen, sondern das Große und das Ganze ist für mich ja die Frage, wie geht es nach diesem Krieg weiter? Was ist alles legitimiert worden? Aus deutscher Perspektive kann man sagen, haben wir endlich im Anschluss an die Martin-Walser-Diskussion Auschwitz entledigt, weil Martin Walser es nicht mehr hören konnte, wird jetzt Auschwitz überall auf der Welt gesehen und jedes Gefangenenlager kann als Auschwitz bezeichnet werden. Das ist eine Entwicklung, die durch die Berichterstattung, durch diesen Medieneinsatz natürlich auch anbelangt ist. Die zweite Sache ist die Führbarkeit von Kriegen aus deutscher Perspektive. Ist es jetzt möglich, dass wir an allen Einsätzen, an allen Kriegen vor Ort teilnehmen? Wie werden Kriege ausgewählt, an denen wir uns beteiligen? Und wie wird der nächste Gegner aussehen, den wir auserkoren haben? Also die Diskussion um Zahlen und Redseligkeit und wie genau Bericht erstattet wurde, ist natürlich wichtig. Also wir haben mehrere hier gehört, wie manipuliert wurde, wie welche Sauereien passiert sind. Aber man darf es jetzt nicht einfach den Journalisten anlassen und sagen, man wurde belogen, betrogen und so weiter und so fort und hoffen, beim nächsten Krieg finde ich die richtige Zeitung, in der die Wahrheit steht, zufällig am Kiosk. Nach endlichem Wühlen habe ich die Zeitung gefunden, die mir jetzt die Wahrheit berichtet. Sondern es gibt nicht die Wahrheit, es gibt Spiele der Wahrheit. Und man muss das einfach so sagen, man muss sich einfach bestimmten Wahrheiten anschließen und man kann einfach nur sehen, dass Wahrheiten massiv produziert werden durch natürlich hegemoniale Printmedien, wie wir das sagen, wo also ein Spektrum, darauf habe ich ja hingewiesen, von Pro-Kontra-Diskussion stattfindet, aber alles, was rechts und links ist, einfach hinten rüber kippt. Und welche Meinung man sich dann anschließt und wo man sucht, das ist auch irgendwie ihren kritischen Geistern überlassen. Und es gibt nicht, warten Sie nicht, dass man jetzt auf einmal ein Medium findet, wo die Wahrheit einfach drinsteht.
Danke, Alois Reisenbichler. Es gibt schon relativ viele Wortmeldungen. Ich bitte dich,
kurz zu fassen. Nur zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, glaube ich, es gibt natürlich auch wenn es sehr kleine Zeitungen sind, doch auch noch eine Vielfalt an Friedenszeitschriften. das es von der Guernica über Betrifft Frieden, Informationsblatt, Friedensforum und noch viele andere. Und ich glaube, es ist schon auch wichtig, und das kritische Christentum und viele, viele andere, oder von Jugendorganisationen und so weiter, diese Nischenzeitungen zu stärken und auch hier diese zu unterstützen, auch wenn sie nur einen kleinen Aspekt, einer kleinen Breite erreichen. Die zweite, aber für mich entscheidende Frage ist, als Friedensaktivisten und Aktivistinnen, müssen wir zugeben, dass diese Propagandabomben auch das Spektrum der Friedensengagierten und für Friedensaktivitäten sensibilisierbaren Menschen getroffen hat und die große Niederlage darin besteht, dass doch auch bei diesen Leuten, also die im Umfeld von Friedensbewegung, von Versöhnungsbund und so weiter tätig sind, Spinnrad zum Beispiel ist auch so eine Friedenszeitung, dass Leute, die in diesem Umfeld tätig sind, mir gesagt haben, aber zumindest gesagt haben, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es nicht doch notwendig sein kann, zu bomben, bis hin zu Bomben für Menschenrechte. Und ich glaube, hier haben wir, glaube ich, die wichtige Aufgabe, hier auf der einen Seite eine Kultur des Friedens auch wieder und auch Emotionen des Friedens durchzusetzen, die klar und deutlich sagen, ein Nein zum Krieg ohne jedes Ja, wie es zu den Atomwaffen ganz richtig ja geheißen hat. Das Zweite ist aber auch, so wie es der Hannes sehr, sehr klar gemacht hat, zur Frage der ökonomischen Interessen bei den Medien. Es ist doch in der Wirtschaftspolitik ein noch viel, viel schlimmerer Konsens in der veröffentlichten Meinung der großen und sogar bis kleineren Zeitungen, dass eben gespart werden muss, dass der Süden selber schuld ist, dass freier Markt den Wohlstand sichert und. Und dass hier Politik gegen Arbeiter, Arbeiterinnen, gegen die kleinen Leute durchgesetzt wird. Und hier auch dieser Zusammenhang nach dem alten Spruch schon aus dem Psalmen, Friede und Gerechtigkeit umräumen sich, der Zusammenhang von sozialer Ungleichheit, von dieser verschärften Krieg gegen den Süden zum Beispiel oder Krieg gegen die sozial Schwachen und militärischer Auseinandersetzung und Gefahr des für den Frieden noch viel stärker herausgestellt wird. Zweitens auch die Frage der Rüstungsproduktion. Ich glaube, wer den Frieden will, muss die Rüstungsindustrie in der Europäischen Union zum Beispiel bekämpfen und nicht wie es jetzt geht, dass man auch in Österreich wieder das mühsam errungene Rüstungskontrollgesetze noch mehr lockern will. Hier glaube ich, ist auch dieser Zusammenhang, und hier müsste man auch mit der Lüge, dass das ein Weg zur Sicherung von Arbeitsplätzen aufräumen und hier glaube ich die Frage auch Rüstungsindustrie anzugreifen. Und da möchte ich zum Schluss einige positive Beispiele machen, wo es gelungen ist, gegen Medien und gegen große Mächte was durchzusetzen. Die eine Frage ist zum Beispiel, nahezu alle Zeitungen in Österreich, die breitere Verbreitung haben, sind gegen die Neutralität und trotzdem müssen sie zugeben, dass in ihren Umfragen immer noch eine sehr große Mehrheit für die Neutralität ist. Oder wie wir angefangen haben, dieses Antipersonenminenverbot zu fordern, haben uns alle für total verrückt angeschaut, weil es in Österreich nicht durchsetzbar ist, weil es weltweit nicht durchsetzbar ist. Und jetzt gibt es in Österreich ein Gesetz und auch ein weltweites Gesetz. Und zum Dritten, was auch noch, bin ich fertig, der Punkt wäre auch, wie können wir Medien zur Mobilisierung nutzen? Und da gibt es jetzt zumindest im Wiener Bereich durch Internet, aber auch durch SMS und so weiter, das positive Beispiele der Demos, der großen Demos und auch jetzt der kleineren Demos jeden Donnerstag, wie im Internet und diese Medien zur Mobilisierung genutzt werden. Ich glaube, darüber sollte man nachdenken, wie wir hier Gegeninformation, Sie haben es ja richtig gesagt, nach dem Krieg müssen wir jetzt aufzeigen, dass der Krieg nichts gelöst hat, sondern nur viele Opfer gebracht wird, damit es nicht wieder zu neuen Kriegen kommt. Und das ist die Herausforderung, die sich für uns jetzt gerade stellt und wie wir auch das Mobilisieren nützen können.
Danke. Sie haben sich als Nächster zu Wort gemeldet.
Ja, es ist sicher richtig, dass es geht das so?
Ja.
Es ist sicher richtig, dass es auch in den großen Medien integre Journalistinnen und Journalisten gibt, das bezweifle ich nicht. Aber ich denke, wir alle haben den Eindruck, dass die großen Medien als kritische Instanz versagt haben in diesem Krieg, der Berichterstattung über den Krieg, schon vorher. Und ich habe zwei Wege für eine Antwort, wie es dazu kommen konnte. Die eine ist die politische, die ist die einfachere. Vielleicht kann man davon ausgehen, dass die neue Rolle Deutschlands nach der Wiedervereinigung von der Journalistengemeinde auch noch nicht verstanden worden ist. Von daher sind sie natürlich sehr beeinflussbar von Zeitströmungen, von dem Wind, der weht. Die zweite, das gehört dazu, die Konstellation Rot-Grün in Berlin und Opposition Schwarz-Gelb war die ideale Konstellation. Und nur in dieser Konstellation, meiner Meinung nach, war das so durchführbar. Das ist die politische Sache. Aber das Thema ist heute das Mediale. Und da denke ich, die mediale Seite, das greift mir etwas zu kurz, wenn wir sagen, die Journalistengemeinde insgesamt hat Niveau verloren, keine Qualität. Ich denke, das trifft in vielen Dingen bestimmt zu. Teilweise, wenn ich mir diese Korrespondenten anhöre, gehört habe, die da aus dem Kosovo berichtet haben, ich hätte sie watschen können, einfach weil sie zu dumm waren. Aber das ist nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt, denn man kann nicht davon ausgehen, dass einfach die Journalisten schlecht sind. Warum sind sie schlecht, wäre dann die Frage. Ich frage mich, ob nicht das Medium Fernsehen, und das war ja das Leitmedium, das die Meinung über diesen Krieg in erster Linie bestimmt hat, ob nicht das Medium Fernsehen ungeeignet ist, die Wahrheit in so einem Fall darzustellen. So paradox es klingt, bewegte Bilder sind nicht geeignet oder viel schlechter geeignet, Wahrheiten zu erzählen, Sachverhalte richtig darzustellen, wahrhaftig darzustellen, als das etwa das geschriebene Wort ist. Mich hat Postman immer noch sehr stark beeindruckt und ich bin immer noch der Meinung, er hat in vielen Dingen enorm recht, wenn er sagt, dass wir eine Gesellschaft sind, die letzten Endes durch das Fernsehen, verblödet ist vielleicht etwas zu stark, aber doch in ihren intellektuellen Möglichkeiten eher dezimiert als gefördert werden. Und für mich ist der Krieg und die Berichterstattung über den Krieg auch in dieser Hinsicht bedenkenswert, nämlich die Rolle des Mediums Fernsehen insgesamt in der Gesellschaft und die ungeheure Prägung, die dieses Medium jetzt in der dritten Generation ständig und tagtäglich macht. Und die Frage, die ich mir stelle, und die ich auch hier stellen möchte, ist denn vielleicht diese Berichterstattung auch nur möglich gewesen, bereits in einem vom Fernsehen in Anführungszeichen geschulten Publikum in geschulten Nationen, die im Grunde auf diese Bilder eben so reagiert haben und nicht mehr kritischer reagiert haben, als wir das uns erhofft hätten.
Sharping zeigte Fotos.
Ja, das alles fällt mir dazu ein. Ja.
Kathi, bitte. Ich möchte Sie wirklich bitten, möglichst kurze Wortmeldungen und präzise Fragen zu stellen.
Also ich will eigentlich zurückkommen von der großen Empörung, wie schlecht die Journalisten alle waren, auf die Frage von einem Dialog zwischen dem Hannes Hofbauer und der Jovanka Matic, weil ich denke, dass das eigentlich eine sehr sinnhaftige Sache wäre, zu schauen, es gibt eben verschiedene Realitäten offensichtlich, das ist ja da ausgedrückt worden, wenn man auch einverstanden war, wir sind in Opposition gegen unser jeweiliges Identifikationsbild, das Regime auf unserer Seite hat. So gibt es dann noch immer lang keinen Dialog zwischen den Oppositionellen von der einen und der anderen Seite, was sind die Gründe oder wie reagiert man gemeinsam. Und deswegen interessiert mich diese Auseinandersetzung, weil ich persönlich meine, dass nur auf ökonomische oder nur auf geopolitische oder auf nur einen jeder einzelnen dieser Faktoren zurückzuführen, wäre falsch. Meistens sind die Sachen viel komplexer und es gibt sowohl die geopolitischen, die ökonomischen, die neue Weltordnungsdimension und alle diese zusammen. Und es gibt da zum Teil sehr irrationale Emotionen eben in der veröffentlichten und öffentlichen Meinungen in diesen Ländern und in den anderen auch. Und darum würde mich der Dialog interessieren, dass man, außerdem mag ich noch dazu sagen, mir stört ein bisschen die Empörung im Publikum, wie schlechte Journalisten geschrieben haben. Ich habe während diesem Krieg, habe ich mich bemüht, wahrscheinlich wie viele andere Friedensgruppen auch, einen E-Mail-Verteiler aufzubauen und da habe ich zum Teil eben gesammelt, was hat es in der europäischen Presse und jetzt gesamteuropäisch an kritischen Stimmen gegeben. Und ich bin nicht einmal dazu gekommen, das alles zu lesen. Also es ist nicht so einfach gewesen. Nur das war eben auch Teil von der Berichterstattung, dass ihm alles erlaubt war. Dass man so überflutet war mit Information, dass man das gar nicht alles lesen hat können. Aber es hat auch von intellektueller Seite ausgezeichnete Positionen gegeben. Ich mag nur erinnern an einen Georgi Konrad. Aber ich mag eigentlich lieber auf den Dialog zurückkommen, den ich sehr viel zukunftsträchtiger finde.
Auf den Dialog möchte ich auch noch kommen. Ich möchte noch kurz drei Wortmeldungen, die sich noch gemeldet haben, und dann aufs Boot. Du sitzt da, du gerade redest. Ich glaube, du hast dich da zu Wort gemeldet zuerst. Ja, genau, du.
Ja, ich weiß nicht, es hat sich mehr oder minder aufgelöst, mir scheint es. Also als Mitveranstalter ging es mir darum, jetzt irgendwie schon jetzt so kurz damit darzustellen, dass es nicht darum geht, da jetzt. Wie der Kollege angegriffen worden ist, der Pflüger, dass kleine Mähnen da jetzt zerrissen werden sollen, sondern uns ging es jetzt bei dieser Veranstaltung auch darum, so jetzt darzustellen, was jetzt eben so kleine unabhängige Dinge leisten konnten in dieser Auseinandersetzung. Und für mich ist immer auch darum ging es so jetzt bei der Ausrichtung dieser Diskussion, wie kann das in Zukunft jetzt weitergehen. Also die Situation ist halt jetzt mehr oder minder analysiert. Ich meine, das sind zum Teil ziemlich Allerweltsplätze, so jetzt in dem Sinn. Ja, es sind halt viele Dinge manipuliert worden. Ich meine, was mich schon auch wundert, ist, dass nach wie vor in der öffentlichen Meinung so dieses Bild, das vor dem Krieg oder während dem Krieg transportiert wird, noch immer herrscht. Aber ja, gut, das ist, haben wir jetzt auch als Teil gesehen, jetzt mit dieser Veranstaltung hier Leute sprechen zu lassen, die eine andere Sicht bieten. Was ich auch interessanter fände, wäre, wie daran zu arbeiten in Zukunft, jetzt wenn von der Grundidee ausgehend, jetzt, dass Kriege jetzt keine politischen Lösungen sind, wie kann man da jetzt daran arbeiten? Oder so wie die Katja das eben jetzt auch gerade sagt, irgendwie mir, also ich bin bei Radio Froh, arbeite auch mit in der Redaktion, und wie diese Bombardements gelaufen sind, hatten wir viele Situationen, wo wir nicht wussten von den Informationen, die da jetzt herkamen, wie sollten wir die jetzt verarbeiten? Einerseits, nachdem wir nicht wirklich dauernd über Osteuropa oder über die Situation in Jugoslawien selbst arbeiteten und inhaltlich nicht wirklich firm waren und auf einmal der Positionen selbst bringen sollten, und auch da jetzt ja wirklich Unmengen an Meldungen reingekommen sind, wo auch teilweise, also eine ist mir besonders in Erinnerung geblieben, die Meldung nach zwei Wochen nach Beginn des Bombardements, dass radioaktiv versetzte Materialien eingesetzt worden wären und so, ich konnte das nicht nachvollziehen, von wo die Meldung gekommen ist, habe es nicht rausbekommen, ob da irgendwas dran ist oder nicht. Und mir kam das schon irgendwie ziemlich seltsam vor, und ich las dann eine Mail von einem Kollegen, der im Libanon saß, der meinte, da jetzt hörst du doch endlich auf mit diesen propagandistischen Meldungen, so jetzt irgendwie das, er meinte, es wäre irgendein Marxist gewesen, der halt jetzt irgendwie irgendwas da aus einer Mottenkiste rausklappt, um da halt jetzt irgendwie die NATO da irgendwie anzuschmieren, und wir haben es dann im Endeffekt nicht gebracht, die Meldung, weil wir nicht wussten, was wir anfangen sollten damit, und das wenn wir vorher schon besser vernetzt gewesen wären mit Leuten aus der Friedensbewegung, sage ich jetzt mal so, also wir haben da dann zusammengearbeitet gehabt, aber hätte ich gewusst, dass vorher auch schon eingesetzt geworden sind ja, also es ist für mich jetzt so ein Plädoyer oder eine Erklärung für mich irgendwie, wenn so jetzt dass Vernetzungen halt total wichtig sind und irgendwie so Informationen, also es man nicht hergehen kann und glauben irgendwie, dass jetzt irgendwelche Journalisten irgendwie da von sich aus irgendwie die Wahrheit irgendwie da erzählt werden können. Ja. Dass es für mich ein komischer Anspruch wäre. Also.
Danke. Ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen, die ich noch dran nehmen möchte, bevor wir aufs Podium gehen. Eins, das warst du.
Ja, ich möchte es eigentlich relativ kurz machen. Was für mich auch noch ein Aspekt ist, ist der Aspekt der innerösterreichischen Situation. Also ich glaube, dass der Jugoslawien-Konflikt und der Krieg gegen Jugoslawien die spezifisch das hat, dass es ja auch ein Krieg ist, der, oder ein medialer Krieg, der auch in Österreich geführt ist, dass über diesen Krieg und seit diese Konflikte da unten sind, die Menschen aus dieser Region, die in Österreich leben, insbesondere Menschen aus Serbien, kriminalisiert werden und als Komplizinnen und Komplizen von Milosevic dargestellt werden. Ich selber war auf mehreren Demonstrationen, wo ich keine Milosevic-Bilder gesehen habe gegen den Jugoslawienkrieg und habe dann am nächsten Tag in den ganzen als linksliberal bezeichneten Medien lesen müssen, wie viele Milosevic-Bilder dort mitgetragen worden sind. Also auf diesen Aspekt wollte ich noch eingehen und weil ja auch hier einige Anforderungen an Friedensarbeit und an kritische Medien gestellt wurden. Also ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wäre in einem neuen Konflikt und auch ein ganz wesentlicher Fehler in dem alten Konflikt war, dass es nicht gelungen ist, die Motive dieser Menschen breiter zu transportieren und breiter zu diskutieren und dass es eigentlich sehr wenig Diskussionen darüber gibt. Österreich hat doch eine sehr hohe Einwanderungsquote aus diesen Regionen nach wie vor, darüber zu sprechen, wie es diesen Menschen geht und mit welcher Situation die leben müssen.
Danke. Du hast dich noch gemeldet im grünen Pulli?
Ja.
Jetzt überschneiden sich sehr viele Sachen auf einmal. Ich komme zurück auf den Herrn, der das Fernsehen als Medium des Teufels ausgemacht hat. Ich kann selber dazu nur sagen, dass ich inzwischen für mich selber akzeptiert habe, dass ich mit sehr verschiedenen Wahrheiten aus sehr, sehr verschiedenen Medien umgehen muss. Und das Problem ist eher, dass in dem Moment, wo ich das akzeptiert habe, die Unklarheit größer geworden ist, wie ich aus diesen verschiedenen Wahrheiten, die ich mich aufnehmen kann, in Handeln ableiten kann. Dass ich sozusagen unfähig geworden bin, indem ich einsehe, dass es in dem Sinne keine Wahrheit gibt, aber dass ich an dem Punkt unfähig geworden bin, etwas zu tun. Und ich denke, das ist auch das, was uns allgemein insgesamt gelähmt hat und es unmöglich gemacht hat, wie zum Beispiel noch im Golfkrieg, eine größere Menge an Leuten aufzustellen, weil es nicht mehr die Möglichkeit gab, einen gemeinsamen Konsens zu bilden. Da meine Frage sozusagen an das Podium lautet auch nochmal, gibt es Ideen und Vorschläge, und ich glaube, das hat auch mein Vorvorredner schon in der Richtung gefragt, wie man wieder Wege und Mittel schaffen kann, Informationen besser zu verifizieren und sinnvoll zusammenzuführen, dass es Möglichkeiten gibt, Handeln abzuleiten daraus.
Ja, mit dieser Frage, wie kann es weitergehen, die auch von einem unserer Veranstalter, dem Radio Froh, kommt, möchte ich nochmal aufs Podium zurückgehen. Wer möchte beginnen? Hannes? Fangen wir bei dir an.
Ist schlecht, ich habe keine Idee, das ist das Problem. Also zumindest positive. Ich kann, weil ich da irgendwie der Wahrheit verpflichtet bin, entgegen all den letzten Wortmeldungen da jetzt, kommt mir vor, ich meine, es gibt mehrere Punkte, die derzeit auf der ganz großen internationalen Ebene dazu beitragen, dass es in der nächsten Zeit mutmaßlich keinen Dialog geben kann zwischen der westlichen Wertegemeinschaft unter Anführungszeichen und Jugoslawien. Und bevor die nicht ausgeräumt sind, oder in irgendeiner Form beseitigt sind, ist es schwer, darüber zu sprechen, ob man da jetzt sich besser vernetzt oder so. Das ist immer gut. Aber ich würde die drei Punkte, die mir einfallen, einmal nennen. Das ist der Ausschluss Jugoslawiens aus der KSZE 1992 mit Hilfe von Alois Mock. Also die Suspendierung der Mitgliedschaft, um genau zu sein. Die ist nicht rückgängig gemacht worden. Jugoslawien hat sich ja sehr kooperativ gezeigt 1998, weil sie die OSZE-Mission zugelassen hat. William Walker hat nicht wirklich daraus was gemacht, wie wir gehört haben. Heutzutage ist Jugoslawien wahrscheinlich, ja, weiß nicht, ob es die Forderung gibt, überhaupt von der dortigen Seite der OSZE in der OSZE wieder aufgenommen zu werden. Das zweite ist das Embargo, was es gegen Jugoslawien in vielen Bereichen nach wie vor gibt, wo die Amerikaner und die Briten dagegen stehen und alle anderen EU-Mitglieder eigentlich schon jegliches Embargo aufheben wollen. Also das Handelsembargo ist eh schon teilweise aufgehoben, aber das Investitionsembargo, das Finanzembargo ist alles noch voll in Kraft. Alle Konten, jugoslawischen Konten im Westen sind eingefroren, man stelle sich das vor. Und das Dritte, und da wird es natürlich jetzt heikel, ohne dass ich mich, das muss man trotzdem sagen, das ist die Anklage vom Haga-Tribunal gegen Milosevic und drei hohe Repräsentanten, Milutinovic und ein paar andere des jugoslawischen Staates, aber meiner Meinung nach gibt es da noch ungefähr noch mal ein paar hundert Anklagen, weil diese Anklage ja indirekt verhindert, dass es zu einem Wechsel, der zu wünschen wäre in Jugoslawien, zu einem demokratischen Wechsel, wie das immer heißt, dass der sinnvoll durchgeführt werden kann. Wenn man stelle sich vor, als nächster kommt dieser Nationalist, den sie jetzt alle so gern wollen, also der Nachfolger von Milosevic, der wahrscheinlich die Mehrheit der Stimmen kriegen wird, zumindest im ersten Wahlgang, mir fällt der Name nicht ein, man wird ihn dann schon wieder wissen.
Pustonica.
Ja, an die Macht, mit denselben Forderungen übrigens wie die jetzige Regierung, also Kosovo ist nicht nur jugoslawisch, weil das wäre ja offiziell sogar noch drinnen, sondern serbisch. Die Leute müssen zurück, die da vertrieben worden sind unter NATO-Ägide und. Also da wird man wenig Serben finden und gar nicht in der politischen Szenerie, die da sozusagen den Statthalter machen würden in der Frage für die westliche Interessen. Also man stelle sich vor, der käme an die Macht und das Erste, was er tun müsste, wäre Milosevic-Konsorten nach Den Haag auszuliefern. Also technisch stelle ich mir das problematisch vor. Wenn er gleichzeitig dieselbe Politik fährt wie der Milosevic, wird es auch also von Westen aus gar nicht gutiert werden. Wenn er es nicht macht, ist er vielleicht der Fünfte, der angeklagt wird. Wenn er schon macht, überlebt er das nicht im Innern. Also das sind drei Punkte, OSZE, Embargo und die Anklage gegen Milosevic, gegen die man meiner Meinung nach also wo man Position beziehen muss. Und da sage ich für meinen Teil, auch die Aufhebung der Anklage gegen Milosevic ist, solange nicht alle anderen angeklagt sind, und dann natürlich zuallererst der Clinton, ist die nicht gerechtfertigt, diese Anklage, und müsste genauso aufgehoben werden wie das Embargo und wie die Mitgliedschaft in der OSZE wieder hergestellt werden müsste.
Ja, Sie haben drei Möglichkeiten aufgezeigt. Lassen Sie mich aus meiner Beurteilung sagen, in welcher Reihenfolge sie erfüllt werden können. Als erstes wird wahrscheinlich das Embargo aufgehoben. Als zweites wird über die OSZE-Mitgliedschaft von Jugoslawien, wenn es dort eine Veränderung an Spitze gegeben hat, diskutiert, und die OSZE und Jugoslawien wird wahrscheinlich einen Beobachterstatus bekommen, und die Anklage gegen Milosevic, da sehe ich keine Realisierung, dass die fallen gelassen wird. Dazu ist dieses Tribunal zu einseitig festgelegt, und dahinter stehen große Mächte, die diese Anklage behalten wollen. Ich stimme Ihnen aber zu, dass diese Anklage es für jede Folgeregierung ungeheuer schwierig macht und sie in einen Konflikt aussetzt. Und soweit ich orientiert bin, ist es nach der jugoslawischen oder serbischen Verfassung sogar nicht erlaubt, serbische Staatsbürger an andere Jurisdiktionen auszuliefern. Also diejenigen, die die Anklage erhoben haben, waren sich nicht darüber im Klaren, was sie damit bewirken. Nun möchte ich mal zu den Medien noch kommen. Ich kann nur eines sagen. Wenn man vergleicht und wenn man weiß, welche Richtung Medien verfolgen, ist es schon möglich, nicht die Wahrheit zu finden. Da stimme ich zu. Die absolute Wahrheit gibt es nicht. Aber hinter Widersprüche zu kommen und auch zu sehen, wo falsch berichtet wird. Und es gehört dazu, zu der ganzen Sache, immer die Frage auch, warum wird das jetzt gerade berichtet? Und das typische Beispiel ist für mich diese Hufeisensache. Jeder kritische Mensch musste sich fragen, warum kommt nun der Hufeisenplan einige Tage, nachdem der Krieg begonnen wurde? Von daher mehr Misstrauen, mehr Skepsis. Und das Verhängnisvolle ist eigentlich für mich, dass gerade auch unsere jungen Leute so wenig misstrauisch geworden sind, dass alles so hingenommen wird, geglaubt wird von diesen Medienbrei auch und den Informationsbrei.
Das Schöne ist ja, wenn ein Brigadegeneral AD und jemand, der aus der Friedensbewegung kommt, so übereinstimmen. Vielleicht ist auch ja das ein Ansatz.
Da muss man misstrauisch sein, ja.
Weil ich habe während des Krieges gelernt, dass der Themenbereich Militärpolitik und Außenpolitik ein Thema war, was man nicht mehr behandeln wollte. Man hat es ein paar Leuten überlassen, hat die zum Teil auch damit allein gelassen, diese Arbeit zu machen, und war dann überrascht, was läuft. Und da war natürlich dann, vor allem in Deutschland, dass es gerade das rot-grüne Milieu war, was ja quasi durch und durch militarisiert wurde. Ich kenne ja sehr viele Basisleute aus SPD und Grünen und habe deren Eierei und deren praktisch pro und ja jetzt doch nicht und so weiter Kurs ja also zum Teil live miterlebt. Das Problem ist, glaube ich, ganz einfach auf den Punkt zu bringen. Es ist notwendig, um einen Konflikt einzuschätzen, sich erstens mit der Konfliktsituation vor Ort etwas beschäftigt zu haben und zweitens, und das halte ich fast noch für wichtiger, weil das nämlich dann im nächsten Konflikt wieder gebraucht werden kann, sich mit militärischen Fragen zu beschäftigen. Das heißt, Jugoslawien kann man dann einschätzen, wenn man A, die Situation vor Ort sich etwas anschaut und B, sich anschaut, was ist denn im militär- und außenpolitischen Bereich im Moment gerade am Laufen. Und meine Erfahrung ist die, dass das ganz wenige Leute gemacht haben, sich mit Außen- und Militärpolitik zu beschäftigen. Man muss nur die NATO-Strategie von 1991 durchlesen. Da steht im Grunde genommen die Ankündigung dieser Kriege drin. Und man muss die NATO-Strategie von 1999 durchlesen. Da steht die Ankündigung für die nächsten Kriege drin. Und im Grunde genommen ist klar, wie es weiterlaufen wird. Die EU hat Beschlüsse gefasst, die sehr eindeutig sind, nämlich sie will eine Entwicklung im Militärbereich, zum Teil als Gegenmodell und zum Teil als Ergänzungsmodell zur NATO. Sprich, unter der Initiative Großbritanniens, Österreichs und Deutschlands hat die Europäische Union begonnen, sich zu einem Militärbündnis zu verwandeln oder umzuwandeln. Und das ist meiner Ansicht nach ein ganz zentraler Bereich, den mal aufzurollen und zu sagen, diese Militarisierung der Europäischen Union wollen wir nicht, weil das nämlich zukünftige Wiederkriege bedeuten wird, nämlich im EU-Umfeld. Das heißt, mein Plädoyer geht in die Richtung, sich mit Friedensfragen und Militärfragen wieder mal mehr zu beschäftigen. Und dann ist nämlich genau das, was der Kollege vom Radio gerade benannt hat, vermutlich in Zukunft weniger möglich. Wenn man nämlich sich mit diesen Fragen beschäftigt, ist es dann auch, sagen wir mal, relativ klar, die EU-Munition wurde, also mit abgereichtem Uran, wurde im Irakkrieg eingesetzt. Die ganzen Soldaten, US-Soldaten haben bis heute, gibt es eine ganze Reihe von US-Soldaten, die Folgen davon haben und so weiter. Bei den ganzen Waffen, die eingesetzt werden, ist klar, das war zum Teil waren das Testläufe, die da gemacht wurden. Die Graphitbomben, die wurden früher schon eingesetzt, sie waren aber noch nicht so zielgenau, wie sie in diesem Krieg waren. Splitterbomben ist eine uralte Waffe. Auch die hat man in diesem Krieg nochmal getestet, inwieweit sie quasi in der Form, wie man sie jetzt dann hatte, wirklich auch effektiv einsetzbar sind. Da sind eine ganze Reihe von Waffen auch getestet worden. Also sprich, Militärfragen sind Kernfragen der Politik. Ich diskutiere zurzeit in der Bundesrepublik mit Leuten aus der PDS, dass ich ihnen sage, ist ja schön und gut, wenn ihr an die Regierung wollt. Nur wenn ihr an die Regierung wollt, dann müsst ihr für die NATO und für die Bundeswehr sein. Wollt ihr das? Und das diskutieren die im Moment gar nicht, sondern die sagen, wir wollen eine andere Sozialpolitik. Ja, ich stimme zu, ich bin auch für eine andere Sozialpolitik. Aber der Eingangsvoraussetzung für eine Regierung ist die Zustimmung zu dem Militär und zur NATO und ist im Falle Österreichs die Zustimmung zur EU-Militarisierung. Das sind die Kernfragen und diesen Fragen, die Grünen mussten den Krieg quasi mitmachen, damit sie in die Regierung durften. In Klammer, Fischer machte das gern.
Und das sind die, ja, das sind die Voraussetzungen praktisch, das sind die Kernfragen, auf die sich schlussendlich die Frage nach Krieg und Frieden, das denke ich, mit den Fragen muss man sich mehr beschäftigen und dem Kontext dieser Fragen. Und dann will ich noch einen zweiten Aspekt bringen. Ich bedauere immer, dass man so die staatliche Ebene vor allem behandelt, quasi das Handeln zwischen den Staaten. Also ich bin vollständig einig mit den Forderungen, die meine beiden Vorredner Hannes Hofbauer und Heinz Logwey formuliert haben, weil das quasi auf staatlicher Ebene genau das ist, was notwendig ist. Stärkung der OSZE, Zurückdrängung der NATO und so weiter. Nur unsere eigene Politikebene, unsere Handlungsebene ist nicht die zwischen den Staaten, sondern ist die zwischen den Menschen. Und dann ist genau das notwendig, nämlich dass man den Kontakt versucht herzustellen. Und das ist aufgrund der unterschiedlichen Wahrnehmung und aufgrund eines Grundmechanismus. Das hat mal in der Historie jemand so formuliert, der Feind steht im eigenen Land. Richtig. Aber er steht nicht nur im eigenen Land, sondern man muss die Fähigkeit haben, darüber hinauszuschauen und zu sagen, wo sind bestimmte geopolitische Zusammenhänge. Und das heißt zum Beispiel in dem Zusammenhang, dass klar ist, die NATO verfolgt ein bestimmtes Konzept und innerhalb der NATO verfolgen bestimmte Regierungen ein bestimmtes Konzept. Und die örtliche Regierung in Jugoslawien ist in gewisser Weise Verbündeter, weil es nämlich klar ist, dass schlussendlich, das hat Lothar Rühl, ein ehemaliger Staatssekretär, ihr ehemaliger Chef, glaube ich, sehr schön mal formuliert, er hat gesagt, wir müssen eine Kapitulation haben und dazu brauchen wir eine Person, die diese Kapitulation unterschreibt, das ist Slobodan Milosevic. Diese Person darf nicht getroffen werden. Also sprich, es ist so, da gibt es in gewisser Weise zwischen den Regierenden gibt's bestimmte Interessensübereinstimmungen. Und das heißt, man muss quasi die Politik von unten und den Blick von unten stärken, dass man von unten sich die Konflikte mal anschaut und sagt, wer ist Betroffener in einem Krieg? Grundsätzlich Zivilbevölkerung. Wer wurde in Jugoslawien bombardiert? Vor allem Zivilbevölkerung. Blick von unten bedeutet, Kontakte unten herzustellen und zu sehen, wie geht es Leuten vor Ort und wie ist deren Erklärungszusammenhang quasi in so einem Konflikt. Das, denke ich, sind zwei ganz wichtige Ansätze. Und dann noch eine Formulierung. Für mich als jemand, der quasi aus der Diskussion in Deutschland kommt, da ist es ganz schwierig, solche Begriffe wie gelähmt und zerrissen noch anhören zu können. Weil ich nämlich die Antje Vollmer vor mir habe, wie sie erklärt und halb flennend, ich bin ja so zerrissen, aber ich stimme trotzdem zu. Das sind die Bauchwehbomber gewesen, die diese Zerrissenheit, die es ja bei Menschen gab, instrumentalisiert haben. Die nämlich gesagt haben, es gab und gibt eine ganze Reihe von Menschen, die sich die Frage gestellt haben, was ist denn hier richtig und wir wissen es nicht. Und dann sind die hergegangen und haben gesagt, ja, wir sind ja auch zerrissen, aber wir bomben. Und genau das ist das, dass man, wenn man es nicht genau weiß, muss man sagen, dann mache ich es nicht. Dann muss man sagen, nein, ich bombe dann nicht mich, sondern ich informiere mich zuerst mal in so einer Situation. Und genau das ist, deshalb ist der Themenbereich Medien und Krieg so wichtig. Information, kritische Information. Und es gibt genügend kritische Publikationen. Internet ist eine sehr gute Möglichkeit. Da denke ich, ist zum Beispiel diese Seite, die jetzt hier aufgebaut wird, mit den ganzen Texten, die drin sind, auf Seite von Froh sicher ein ganz wichtiger Ansatz.
Danke, Frank Wichert. Sie sind verärgert, Sie trauen den Medien nicht, Sie haben schlechte Erfahrungen mit Medien gemacht und sind entsprechend fühlen sich hier unwohl, dass wir nicht ordentlich auf Journalisten geschossen haben. Ich denke, nutzen Sie doch Ihre Empörung ganz einfach, um sich mal vorzustellen und die Frage zu beantworten, wie die Gestaltung dieser Medien, da würde ich Ihnen, der das Fernsehen verteufelt hat, mal kurz vielleicht nicht widersprechen, aber auf einen anderen Griff hin, weil wir leben ja in der Gesellschaft des Infotainment. Wir haben keine Nachrichten, wir haben keine Berichte, wir haben Infotainment. In Deutschland kann das unheimlich gut das Nachrichtenmagazin Fokus, Fakten, 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 aber seien Sie vorsichtig. Also mit den Fakten verhält es sich anders, es ist eine Komposition aus Text und ich habe gerade schon gesagt Info, Grafiken und natürlich Bildern. Gerade diese Bilder, das waren ja auch die entscheidenden Bilder, die Sharping vorgeführt hat. Also wir haben ein Zeitalter von Infotainment, wo viele
mediale, visuelle Elemente ineinander strömen, ineinander haken und so weiter, altbekannte Sendeformate übernehmen, neue Möglichkeiten, Blue-Box-Systeme und so weiter, um Nachrichten objektiv darzustellen. Also ich hoffe, die Ironie kommt raus. Also das ist ein Bereich, der Zeitschriftenmarkt biedert sich und lehnt sich sehr stark an diese neue Optiken an. Ich sage auch mal, das Internet, das wird aber auch über kurz oder lang 3D-mäßig aussehen. Also diese Platte... Also wird diese platte zweidimensionale Ebene also auch verlassen. Vielleicht sagen Sie jetzt, was erzählt ihr jetzt von diesen Darstellbarkeit? Aber ich kann sagen, dass so eine solche Symbolik und das, was Sie in diesem Infotainment-Format vorgesetzt bekommen, fragen Sie sich einfach mal, was wird bewirkt, wenn diese Bilder mit Text gekoppelt werden, beziehungsweise besser gesagt, der Text mit diesen Bildern gekoppelt wird. Stellen Sie mal da Gedanken an und fragen Sie sich, wie... ich bin jetzt ein wenig überheblich und arrogant, dass beim Rest der Bevölkerung ankommt. Was passiert, wenn ein in Anführungsstrichen Normalmensch auf der Straße diese Reportage liest? Würden Sie erwarten? Was sind seine Emotionen? Wie geht er mit diesem Artikel um? Sie sind vielleicht kritisch, haben da eine Meinung zu und sagen, okay, hier wird wieder manipuliert, geschlampt oder was weiß auch immer. Aber gehen Sie davon aus, dieser Artikel, dieser Text, der hat Wirkung. Jeder Artikel in einem großen Printmedium hat natürlich seine Wirkung, ganz einfach, weil es viele Leute erreicht. Wenn eine TV-Sendung ausgestrahlt wird zur besten Zeit, das wissen wir, sitzt ein Millionenpublikum in der Regel da. Die Termine, die hier genannt wurden, 23 Uhr für eine Hintergrundreportage oder gar was weiß ich, welche Uhrzeit, die erreicht die Leute nicht. Also Massenmedien im Hinblick auf ihre gestalterischen Formate hin überprüfen, analysieren, sich da auch austauschen und überlegen, welche Effekte werden dadurch ausgelöst, weil es geht nämlich immer wieder. Wir verhandeln hier heute den Kosovo-Krieg, aber ich habe schon mehrmals gesagt, inwiefern war der Kosovo-Krieg mit seiner militärischen, und da hat der Tobias Flüger ja auch gerade hingewiesen, mit seinem militärischen Komplex der Erprobung, aber auch mit den anderen Dimensionen, auf die hingewiesen wird, was das Selbstverständnis Deutschlands, dafür spreche ich mal, anbelangt, was das Selbstverständnis der Bundeswehr in Zukunft anbelangt, und da haben wir natürlich auch schon auf die NATO-Doktrin hingewiesen, was da die Konsequenzen für ein weiteres Vorgehen in der Perspektive ist. Also das muss man analysieren und eben im Hinblick auf die Folgen, auf die Effekte, die durch diese Berichterstattung ausgelöst wurden, sehr genau analysieren. Schimpfen, machen Sie es, aber nehmen Sie die Sache ernst. Das ist also eigentlich nur der Appell. Man ärgert sich, aber man muss es ernst nehmen. Und das ist unsere Wirklichkeit, was durch die Medien transportiert wird. Es ist Wirklichkeit, obwohl es gelogen ist.
Danke. Jovanka Matic, there's still a question left from Hannes Hofbauer.
Yes, I want to answer to the colleague at the far left why I mentioned Milosevic in connection to New World Order. I didn't want to dispute anything about existence of the New World Order, but I mentioned it as an illustration of how Milosevic's propaganda machine uses the term, the construct of a New World Order in order to promote his image as the world leader of the resistance, of the world movement of resistance towards the New World American hegemonism. It is something that was not a new invention, that was not invented during the Kosovo War. It was something that was promoted all the years back, and today he has this image that his reputation in the world is growing every day and that he is more and more accepted as this symbol of the world resistance against American hegemonism. The point was that the NATO aggression in the Serbian presentation was completely taken out of the Kosovo context of the real nature of this conflict. But I think we can discuss that with my colleague later on. Concerning the recommendations for the future, I would say something that comes from the experience of AIM agency where I work as a journalist and its coverage of the war. It started operating at the time of a very cruel war in Yugoslavia between Croatia, in Croatia and in Bosnia. So the experience of independent journalism covering of the conflict, of the ethnic conflict involving two ethnic sides was first that there was a need to rehumanize the other conflicting party. That was something that made a great effect on the public. In Kosovo example, Albanian side was humanized, but the Serb side who was bombed was not humanized. On the contrary, it was satanized. The other thing is that the journalists had to make transparent war cruelties and destructions, the scope of destructions made by the war. For years, the Serbian audience didn't have any idea about what was going on in Sarajevo, that it was the Serb forces who bombarded Sarajevo for years. So the audience in Serbia wasn't aware of that until information from Sarajevo's side came to them to explain this fact to them. So it means to make transparent this war destruction and cruelties that naturally accompany the war. And the third aim, the third obligation of journalists in the war conflicts is to always question the war aims of their government. I think these are the three points that proved valuable with experience of Yugoslav wars. And the last point is a very personal one concerning this discussion about did all the media cover the war in the same way. I could say, as a person who was a direct victim of the bombing, who didn't take her pajama for 3 months, but was sitting by the computer during the night when bombing was taking place, that I survived the aggression owing to computer and to email texts that I got all over the world and which were the kind of information you were talking about here. It was this alternative point of view which was not this mainstream presentation of the war. Thank you.
Thank you. Petar Janjatovic.
There is one TV station in Belgrade called TV Pink. Station is controlled by the Jul party. Owner of the Jul party is Milosevic's wife. This TV station is enormously popular among the young people in Serbia and Yugoslavia. This TV station is a Frankenstein combination of entertainment and propaganda. In the future, I hope I will run the same station calling TV Punk. Straight, tough, and straight into the problem.
Thank you very much.
Only to be short.
Ich möchte mich bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich bedanken. Ich weiß, es gibt noch einige Fragen. Glücklicherweise müssen unsere Referentinnen nicht alle sofort weg. Wir haben dann nachher draußen noch die Gelegenheit, ein bisschen miteinander zu plaudern. Wir haben sehr viel über kritische Medienarbeit jetzt gesprochen. Zwei Veranstalterinnen, die Friedenswerkstatt Linz, gibt eine Zeitung heraus, die Guernica, die kann abonniert werden für 100 Schilling im Monat. Auch das Radio Froh, auch Radio machen, braucht Geld. Man kann dem Radio gerne spenden, das wäre sehr, sehr wichtig. Ich möchte nochmal auf diese drei Bücher hinweisen, die gibt es da am Infotisch. Tobias Pflüger, Hannes Hofbauer und Heinz Lokai und andere gibt es da am Büchertisch. Und ich möchte mich fürs Kommen recht herzlich bedanken. Auf Wiedersehen.